Also, Test, hallo. Ja. Ihr sind's. So, Eisenwart und Waisenrat.
Soll ich eigentlich auch gleich von Anfang an
reden? Sie soll warten.
Ja, das war ja meine Frage.
Ja, das war Ihre. Ich habe sie Ihnen jetzt beantwortet. Ich mache hier, ich channel hier gerade noch. Bevor wir anfangen, channel ich immer die Energie.
Waisenrat.
Don Waisenrat.
Mit Fanny Waisenrat.
Und Magdalena Waisenrat.
Waisenrat.
Und Waisenrat.
Das Magazin für Eukenort.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Waisenrat.
Und Waisenrat.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, an den Radiogeräten und auch an den Podcast-Empfangsgeräten, nicht wahr? Sie haben bestimmt ihre Dose, ihre Spieluhr in der Hand und haben da ein schönes Cinch-Kabel hineingesteckt und hören jetzt in Dolby Atmos, hören Sie jetzt eben diese Kultursendung hier auf diesem altbekannten Sendeplatz auf Radio Z. Es handelt sich um Waisenrat und Waisenrat, nicht wahr? Also das Magazin für Eigenart. Ich muss sagen, meine Enttäuschung hat sich inzwischen ins Unermessliche hinein entspannt. Denn Herr Eisenbart hat schon wieder einfach kurz vor der Aufnahme gesagt, ich fahre jetzt nach Compostela zum Beispiel. Weiß nicht, wo er hingefahren ist, aber vielleicht ist er jetzt gerade in Santiago und schlürft einen Oktopus-Schwanz in sich hinein. Wer will es ihm vergönnen, sage ich auf der einen Seite, Herr Eisenbart, das ist ja schön, auch mal Urlaub für Sie. Auf der anderen Seite, was ist denn dann mit uns allen, nicht wahr? Wo bleiben denn die Menschen, die ihre Leuchtkraft dann vermissen im Literaturvermittlungsbusiness, sage ich mal? Wir haben doch eine Sendung, wir haben doch eine Verantwortung gegenüber der Hörerschaft, Herr Eisenbart. Und dann sagt er, ja, ist mir eigentlich auch egal. Und dann bin ich natürlich in Panik gefallen und habe mich aber erinnert, dass wir ja schon inzwischen die eine oder andere Sendung auch ohne ihn irgendwie hinbekommen haben. Mit Hilfe von Bekannten und Freunden und Freundinnen. Und dann griff ich zum Hörer und rief an in Wien bei... Jetzt dürfen Sie sagen, wie Sie heißen.
Ja, ich wollte schon fast reinreden, aber dann habe ich mich nicht mehr getraut. Auf jeden Fall bin ich jetzt nur noch nervöser, jetzt wo ich erinnert bin dran, dass man ja den Herrn Eisenbart gar nicht ersetzen kann. Auch nicht ich, Frau Fanny Waisenrat, mein Name. Ich wurde nach dem Namen gefragt, gerade jetzt eben Fanny Waisenrat.
Wo erreiche ich Sie gerade? Wir sind ja per Telefonschalte hier jetzt zugeschaltet. Wo, was machen Sie? Wo sind Sie?
Ja, in Wien natürlich. Ich sitze im Prater.
Im Prater?
Wo man so hingeht, nicht im Würstelprater, das stellt man sich gleich vor. Nein, unter den Bäumen natürlich. Man hört es ja natürlich auch im Hintergrund. Da ist es schön kühl, da ist nicht so viel Asphalt. Wissen Sie, also Sie können sich das natürlich gut vorstellen. In Nürnberg gibt es doch auch Straßen.
Unser Thema ist heute ein sehr allumfassendes. Es handelt sich natürlich um Ordnung und Unordnung, also dieses Begriffspaar, nicht wahr? Die Definition ex negativo schwingt da schon mit. Die Unordnung gebiert die Ordnung gebiert die Unordnung. Sie kennen das Prinzip. Das soll unser Thema heute sein. Dazu natürlich wie immer ein bunter Blumenstrauß an erquicklicher Literatur. Ja, Fanny Waisenrat, was fällt Ihnen spontan zu den Begriffen ein, Ordnung und Unordnung?
Ja, nach Arbeit klingt das nicht. Das ist jetzt bei dieser Temperatur natürlich, also Ordnung machen zu Hause, das ist schon anstrengend. Also meine Wohnung schaut immer aus im Sommer. Andererseits bin ich natürlich auch weniger da. Dann ist es auch wieder ordentlicher, nicht? Im eigenen Umfeld. Da kann man ein bisschen aufräumen im Urlaub.
Das ist jetzt für Sie, ist das jetzt erschöpfend, das Konzept der Ordnung und Unordnung?
Nein, natürlich, das ist jetzt das Erste, was mir so eingefallen ist. Ja. Nachdem haben sie ja gefragt. Ich gehe natürlich als Erstes von mir selber aus und schaue, was da so rumliegt. Und dann kann man ja davon auf anderes schließen, nicht?
Ich habe versucht, weil wir starten ja normalerweise mit Definitionen auch immer in unsere Sendung. Und ich würde das gerne am Begriff Ordnung erstmal festmachen. Ich habe den Duden aufgeschlagen, nicht wahr? Und bin Richtung O, nicht wahr, gescrollt, könnte man sagen. Und dann schlug mich fast das Wort Ordnung im Deutschen laut Duden ganze 8 Begriffe abdeckt.
Ja, war gut schon mal, dass der Duden das auch geordnet hat in 8, weil da kommt man ja sonst durcheinander.
Mit Zahlen und Unterpunkten, das ist man könnte sagen, folgt einer rigiden Ordnung fast schon.
Praktisch.
Ordnung ist ein durch Ordnen hergestellter Zustand, das Geordnetsein ordentlicher, übersichtlicher Zustand. Das wäre zum Beispiel das, wovon Sie gerade erzählt haben, wenn Sie in Ihrem Zimmer Ordnung schaffen, dann bringen Sie Dinge in Ihre Fragezeichen vorbestimmte Position oder ist das vielleicht eine Ordnung, die Sie sich selbst herausgeschält haben oder modifiziert haben.
Ja, das ist ja schon ein interessanter Ansatz. Das ist ja Ordnung, es kann ja verschiedene Sachen
genau.
Ja, sein. Genau. Ja. Das ist ja wie mit dem Bücherregal, mit den Farben oder nach Alphabet. Das sagt jetzt erst einmal das Auge, uff, das ist ja unordentlich und dann lässt man rein und plötzlich ist das überhaupt nicht mehr unordentlich.
Dann haben Sie da so ein Regenbogen in Ihrem Regal stehen, nicht wahr? Und dann wollen Sie, sagen wir mal, einen Klassiker lesen. Dann gehen Sie zu Gelb, weil da stehen die ganzen Reklamausgaben. Und so finden Sie dann auch schnell, was Sie brauchen, vielleicht. Oder Sie sagen, ich bin klassisch unterwegs, ich sortiere nach Autorin, Name, Nachname, Vorname ist dann die Frage, nicht wahr? Oder wie man das heutzutage modern macht, Sie sagen, ich will ja unprätentiös wirken. Ich stelle die Bücher einfach falsch rum mit dem Einband Richtung Wand hin und dann findet man gar nichts mehr.
Es schaut auf jeden Fall dann wahrscheinlich sehr ordentlich aus, weil das schaut ja dann fast nur mehr wie Tapete aus.
Ja,
weiß. Genau. Außer man hat nur so kreative Bücher, die auch noch angemalt sind auf der Seite, also auf den Seiten. Und was ich noch sagen wollte, das kann man halt mit den Farben auch nur machen, wenn man seine eigenen Bücher sehr gut kennt, optisch. Aber der Bibliothekar kriegt einen Herzkasperl, wenn er das sieht.
Auch schon hier sieht man, Ordnung ist nicht unbedingt immer objektiv, nicht wahr? Also Ordnung kann sehr dynamisch sein. Es kann auch sein, dass Sie irgendwie nach 2 Jahren sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf farbige Bücher, ich kaufe nur noch schwarz eingebundene Bücher, dann haben Sie ein Problem mit Ihrer Farbsortierung. Dann müssen Sie sich was anderes überlegen, nicht wahr?
Ja, oder du hast immer Ordnung. Dann ist es vollkommen wurscht, wie du sie hinstellst. Du hast immer Ordnung, du hast sie immer nach der Farbe sortiert. Ist doch auch praktisch.
Gehen wir mal weiter. Die 2. Definition ist quasi das Ordnen. Also Ordnung als Prinzip. Ein Kind braucht seine Ordnung, steht hier als Beispiel. Es kann auch ein Gesetz beschreiben, das ist die 3. Bedeutung, nicht wahr? Sie verstoßen hier gegen die öffentliche Ordnung zum Beispiel. Eine Norm könnte die Ordnung auch sein, nicht wahr? Oder eine Verordnung, nicht wahr? Und die 4. Bedeutung ist Formation.
Das ist jetzt erst die Hälfte, oder?
Das ist erst die Hälfte, ja.
Das ist ja urviel.
Das ist Ure, wie Sie sagen würden in der Alpenrepublik. Wenn Sie vom Militär sprechen als Beispiel und sagen, das ist die militärische Ordnung, nicht wahr? Also sie ordnen sich an. Sie kennen das vielleicht von Asterix und Obelix, nicht wahr? Wenn die dann, die Römer, die Bösen kommen und dann eine Schildkrötenformation bilden, nicht wahr? So lustig, die Schilder um sich herum anordnen, da haben wir es auch schon wieder.
Wo man auch zuerst glaubt, das ist ja unordentlich. Da, also es ist nur von außen dann ordentlich. Drinnen im Panzer ist sicher drüber und drunter.
Ja, natürlich, die zittern und bibbern dann ja auch, weil dann kam ja auch früher bei den Kelten, kamen ja dann die Gallier und die haben dann natürlich die Römer verprügelt, nicht wahr? Also das kennen Sie dann aus den historischen Schriftstücken, die wir da haben, dann fliegen die so lustig im hohen Bogen aus ihrem Schildkrötenpanzer heraus.
Und dann staubt so und ist eine Riesenstaubwolke mit den Zacken raus.
Und vielleicht ist ja auch das Eindringen der Gallier in diese Ordnung, diese Schildkrötenordnung ja auch eine Art von Subversivität oder Chaos bringende Kraft, nicht wahr? Dieses Aufbrechen des Panzers und dann die Soldaten da hinwegfegen, nicht wahr? Die Bedeutungsfeld Nummer 5 wäre eine größere Einheit, die aus mehreren verwandten Tier- oder Pflanzenfamilien besteht, also aus der Biologie, nicht wahr? Zum Beispiel die Ordnung der Pflanzenfresser oder die Ordnung der Raubtiere, nicht wahr? Also aus der Biologie kennen wir den Begriff Ordnung auch. Und Ordnung spielt natürlich in der Biologie, speziell bei der Taxonomie, eine große Rolle. Das Tierreich zu ordnen mit Begriffen, mit Namen, die bezeichnen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen.
Und so das an die Wand hängen, das ist ja auch da verwandt, Taxonomie.
Taxi. Genau, und was ich dazu noch sagen wollte, jetzt haben sie mir den Gedanken geklaut.
Ach, das tut mir aber leid. Gehen wir nochmal zurück. Ordnung davor, in der Biologie.
Ach ja, genau.
Schauen's, das so schnell ist er wieder da.
Ich habe es wieder gefunden. Ich habe nämlich heute herausgefunden, dass der Taxonomiebegriff Antilope, den kennen Sie vielleicht.
Mhm.
Das ist ein Papierkorb-Taxon. Wussten Sie das?
Was ist denn das? Das klingt ja lustig.
Wenn Sie etwas ordnen, nicht wahr? Also wir hatten es bei Taxonomie, da geht es ja auch darum, wie heißt ein Tier, zu welcher Gattung, zu welcher Ordnung, zu welcher Klasse gehört es, nicht wahr? Also wir teilen quasi Arten ein, aber diese Ordnung ist ja nicht ein vorgefundenes, objektives Ding. Also es ist ja nicht so, dass auf der Antilope steht, hallo, ich bin eine Antilope als Beispiel, sondern es kam irgendeiner und hat gesagt, oder eine, und hat gesagt, ja, das ist eine Antilope, weil ich das sage, nicht wahr? Also es ist ja menschgemachte Ordnung. Es ist ja ein übergestülptes Konzept, über was wir vorfinden in der Natur.
Ja, freilich.
Und manchmal passiert es, dass sich die Menschen was ausdenken und dann sagen, das war ja komplett Quatsch. Also nach 200, 300 Jahren schaut sich das jemand an und sagt, Antilope, Schmantilope, das ist ja Quatsch. Das ist jetzt ein Papierkorb. Taxonom, weil wir können das nicht verwenden, weil was wir als Antilopen alles bezeichnen, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt, dass wir nur Antilopen nennen, wenn sie miteinander verwandt sind. Jetzt nur mal als Beispiel.
Ach, und dann waren da zwei Tiere in der Antilopengruppe und die haben aber gar nicht zusammenpasst.
Genau.
Warum gibt's dann den, also dann könnte man doch, also na. Ich wollte gerade sagen, dann könnte man den Begriff ja gleich einfach aussortieren, um bei der Ordnung zu bleiben und Ordnung schaffen da. Aber es ist natürlich lustiger, auch wenn es unordentlicher ist, da einen eigenen Begriff noch dazu zu erfinden. Was war es? Papierkorb?
Papierkorb-Taxon.
Taxon. Ist doch super.
Ja, eben.
Es ist chaotisch und deppert und macht überhaupt nichts. Also man kann ja einfach rausstreichen.
Richtig. Und natürlich, der Papierkorb als Symbol ist ja natürlich auch wichtig für die Ordnung, dass man auch mal Dinge, wenn man Ordnung schafft, auch mal Dinge wegpackt, sozusagen.
Ja, aber dann den Papierkorb auch manchmal ausleeren, weil stimmt, dann geht das sonst über.
Da müssen die Antilopen aus dem Papierkorb. Wir gehen mal weiter im Begriff.
Wir waren ja erst bei 5 oder
Begriff
was?
Begriff Nummer 6 und dann kommt auch bald ein Text, liebe ZuhörerInnen, machen sich keine Sorgen. Wir haben auch Texte, aber es ist jetzt wichtig, dass wir das alles machen.
Ja.
Bestimmung mathematischer Größen, die nach bestimmten Einteilen gegliedert sind. Das ist ein mathematischer Begriff, wenn Sie zum Beispiel ableiten, Terme. Ich kenne mich in Mathematik nicht aus. Also ja, wenn Sie zum Beispiel runde Terme, linear, extrapolativ quadrieren und dann machen Sie eine Ableitung davon. Und dann haben Sie zum Beispiel eine Ableitung der ersten und eine Ableitung der zweiten Ordnung. Fragen Sie mich bitte nicht, was das bedeutet. Begriff Nummer 7, Struktur einer geordneten Menge. Ja, da steht nichts dazu dabei. Gut.
Ich denke mir schon die ganze Zeit, das sind alles Zirkelschlüsse. Am Anfang heißt es Zustand, nachdem man geordnet hat. Naja, also ist das nicht irgendwie bei Wörterbüchern blöd, wenn man ein Wort mit fast sich selber erklärt, aber gut, ich bin ja auch kein Lexikologin.
Bestimmte Stufe ist Nummer 8, jetzt sind wir fast durch. Der Höhepunkt.
Trommelwirbel.
Ordnung ist eine bestimmte Stufe einer nach qualitativen Gesichtspunkten gegliederten Reihenfolge.
Puh.
Das bedeutet, dass Ordnung auch einen qualitativen Aspekt haben kann. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, das sind Erdbeeren der ersten Ordnung, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Sagen wir...
Ach so, also wertend, okay.
Ja, also erster Ordnung, wie so wie ersten Ranges.
Oder wie es eben bei Meisendraht und Waisenrat ist, das gibt's nur Texte der ersten Ordnung, sonst nix.
Und einen solchen hören wir jetzt. Wir steigen ein mit einer kleinen Prosa-Einsendung, die uns immer sehr glücklich stimmt, weil sie diese Unmenge an wunderschönen Gedichten, die uns da monatlich in den Papierkopf flattern, etwas entgegensetzt. Gelesen von Juli Kling, ein kleiner Text zum Thema Chaos und Ordnung von Christian Knieps mit dem Titel Räum auf, Imperativ. Und das machen wir jetzt und hören uns kurz hinein in Christian Knieps.
Letztens kam ich in das Zimmer meines pubertierenden Sohnes und es sah aus, als hätte er den nicht ernst gemeinten Auftrag ernst genommen, jeden Quadratmillimeter seines Bodens mit irgendeinem Gegenstand zu bedecken. Zwischen dem Gefühl der Freude, dass mein Sohn etwas mit einer solchen Konsequenz betrieben hatte, und dem auffallenden Zorn, dass mein eigentlich gemeinter Auftrag wieder einmal völlig ignoriert worden war, fand ich im hinteren Bereich des Zimmers eine kleine Ecke, wo ich den Boden sehen konnte. Und das Gefühl der Freude hatte keine Chance mehr. Ich nahm tief Luft und ließ den Zorn über meine Stimmbänder entweichen, doch die erwartbare Reaktion meines Sohnes zeigte mir, dass er seine Legierung mit Teflon überpinselt hatte, denn es kam nicht mehr der zarteste Hauch einer Kritik bei ihm an. Doch, oh Wunder, bemerkte ich plötzlich eine Regung in seinem Gesicht und ein noch unausgereifter Blick der Überlegenheit, man möchte nicht gleich sagen Überheblichkeit, zeigte sich. »Dein Vorwurf, lieber Vater«, begann er mit einer viel zu freundlichen Stimme, »läuft ins Nichts, da Chaos im Griechischen weiter leerer Raum bedeutet. Und ich interpretiere das so, dass mein leeres Zimmer nicht unaufgeräumt sein kann.« Ich gebe zu, ich war baff. Aber vor allem musste ich mir selber eingestehen, dass das Gefühl der Freude plötzlich die Oberhand hatte. Mein Sohn sah und genoss seinen klaren Sieg, drehte sich um und ging zurück ins Wohnzimmer, wo er sicherlich die Momente des Bildschirmanbetens maximieren würde. Auch ich nahm mein Handy aus der Tasche und wollte mich nicht so einfach geschlagen geben, denn ein verlorener Kampf macht noch keine verlorene Schlacht, und ich wühlte mich durch eine Vielzahl an unwissenschaftlichen Meinungstexten, ehe feststand, dass er zwar gewonnen hatte, es aber allenfalls ein Pyrrhussieg sein würde. Ich stapfte meinem Sohn hinterher ins Wohnzimmer, stellte den Ignoranten, wie er seinen Bildschirm anbetete, und fabulierte über die Zusammenhänge der griechischen Mythologie, redete über Chaos, Kosmos, Gaia, Nyx, Tartaros, Erebos, Eros und wie sie alle hießen, ehe ich zu dem Punkt gelangte, den ich vor allem machen wollte, und zwar den etymologischen Beweis, dass sich die Bedeutung des Wortes über all die Jahrhunderte verändert hatte und nun einfach nur Unordnung bedeutete. Doch da war es wieder, das Teflon. Ich bemerkte viel zu spät, dass mir mein Sohn so gar nicht zugehört hatte, und vor meinen Augen stand das Endergebnis dieser Schlacht. 3:0 für ihn. Tief in mir sammelte sich etwas, das sich wie die Urwut anfühlte. Doch bevor ich meine letzte Elternwürde aufs Spiel setzte, sollte ich ihn anschreien, sprang ich über meinen Schatten und bot an, sein Zimmer mit ihm zusammen aufzuräumen. Auch wenn ich dann sicherlich mehr als 3/4 der Arbeit machen musste, würde unser Leben von einer großen Unordnung wieder ein klein wenig mehr in Richtung Ordnung geschoben. Die Seite des Lebens, die ich einfach viel mehr mag.
Es kam ja auch im Text vor, der Begriff Chaos, nicht wahr, ist ja quasi auch eine Art von Unordnung, im Volksmund zumindest, ist auch aus dem Griechischen entlehnt und bezeichnet eine Art Urzustand, bevor es den Kosmos bei den Griechen, also alles, was wir kennen, alle Dinge gab, war einfach nur Chaos laut der griechischen Mythologie. Aus dem Chaos heraus schält sich quasi der Kosmos.
Aber dann ist eigentlich an der Stelle auch urspannend, dass wir meinen, das ist unordentlich, bevor es ihren Kosmos gegeben hat, muss es natürlich, da hat es gar keine.
Ja. Und das zieht sich durch fast alle Schöpfungsmythen, die wir so kennen. Also egal, ob sie nach Asien gucken, bei den japanischen alten Göttern, sage ich mal, bei der Mythologie, bei der nordischen Mythologie haben sie eine große Kluft. Gingungagap. Kluft der Klüfte heißt das übersetzt. Und das bezeichnet den leeren Raum, der am Anfang des Weltgeschehens vorhanden war, bevor es etwas gab. Also genau wie bei den Griechen, das Chaos, aus dem quasi sich Gaia, also die Erde, geboren wurde und dann angefangen hat, ab dieser Geburt quasi den Kosmos durch Ordnung, durch ein ordnendes Verfahren, nämlich zum Beispiel den Himmel von der Erde zu trennen. Das kennen wir auch aus der christlichen Schöpfungslehre, dass sich quasi Dinge voneinander trennen. Durch diese ordnende Energie, die man auch durchaus als kreative, schöpferische Kraft sehen kann, aus dem Chaos heraus erst alles entsteht. Es fängt immer mit einer Art Chaos an, die Welt, und wird dann geordnet. Und auch da sehen Sie schon, dass das Ordnen und die Unordnung und die Ordnung nicht einfach nur Gegensätze sind, sondern eben komplementär zu verstehen sind. Also die Ordnung funktioniert nur, wenn es Unordnung gab oder gibt, um sich davon abzugrenzen, nicht wahr? David Telgin hat uns zwei kleine Gedichte geschrieben, die sollen jetzt hier kurz hintereinander wegkommen. Das ist sozusagen ein Diptychon, könnte man sagen.
Ich liebe das Wort, das ist so richtig, das ist auch perfekt ordentlich.
Ja, es bringt zwei Dinge in Einklang und das ist ja auch eine Art Ordnung. David Telgin mit Chaos und David Telgin mit Mein Chaos, gelesen von einem Menschen, der als Autor hier schon öfter eingesendet hat und jetzt eben auch mal etwas spricht, mit einer Kartoffel aufgenommen. Bastian Kienitz liest das Ganze. Viel Spaß.
Wo ist mein Hemd? Wo meine Tasche? Im Chaos kann ich nichts finden. Wo ist mein Schlüssel? Wo meine Uhr? Wie entkomme ich diesem Chaos nur? Mein geliebtes Chaos, wärst du doch bloß nicht zu groß, dann müsste ich nicht suchen und würde meine Sachen finden. Mein geliebtes Chaos, du wirst jetzt verschwinden, denn ich ordne und räume in allen Ecken auf.
Entschuldigung, jetzt, ich melde mich aus einer wichtigen Konferenz in Dubai. Das Thema ist mittelalterliche Lyrik des späten 19. Jahrhunderts. Es sind sehr wichtige Menschen da, wie zum Beispiel mein Freund Jürgen Habermas, mit dem ich auf dem Moped hier nach Dubai gefahren bin. Ich kann deshalb heute leider nicht bei der Sendung mitwirken oder zuhören. Aber es gibt ja als Podcast, wenn Sie wollen, auf überall, wo Sie Podcasts. Auf jeden Fall, wir diskutieren hier, ich sag mal, fürchterlich über das Thema. Vorhin haben wir einen Vortrag gehört von Sascha Lobo, einem Jungen. Ich glaube, er hat gesagt, er sei Spezialist. Er hat einen Vortrag gehalten über arabische Lyrik in Neukölln und es war sehr interessant. Ich habe zwar die ganzen Namen noch nicht gekannt. Ich habe hier notiert, Azad und Chelo Abdi. Auf jeden Fall deutschsprachige, arabischstämmige Lyrik. Das ist, war sehr, sehr interessant. Und ich wollte Ihnen, Frau Meisendraht, falls Sie das jetzt hören, ich wollte Ihnen ja noch was mitteilen. In der letzten Sendung hatte ich Ihnen eine Versprechung gemacht. Ich hatte Ihnen versprochen, dass ich Pauken und Trompeten von Bert Brecht mir mal zu Gemüte führe. Und ich habe das dann versucht und bin aber kläglich gescheitert. Ich verstehe ja kein Englisch. Es ist ja nur auf Englisch. Pockets and Drums heißt es. Pockets and Drums. 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 Trompeten. Drums heißt Trompeten, glaube ich. Ich wünsche Ihnen, ach so, ich wollte Ihnen jetzt ja noch, genau, ich habe allerdings einen Professor, also fast schon einen Professorvater, einen Doktor von Würzburg, habe ich gefragt. Der hat sich in die Forschung hineinbegeben und wird Ihnen, das werde ich Ihnen vorlesen, was der herausgefunden hat über Pockets and Drums. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne erste Stunde, würde ich sagen. Und dann hören wir uns später mit dem anderen, wo ich Ihnen versprochen habe, was noch kommt. Auf Wiedersehen, hören!
Wir haben jetzt die Ordnung grob definiert. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es bei den Griechen ja diesen Urzustand des Chaos gab. Und das ist eine Auffassung, die sich weiter tradiert hat, nicht wahr, bis hinter Wiesbaden, dass eine Ordnung herrscht im Kosmos, die im Chaos, also in dem Gegenpaar dazu, nicht herrscht und dass man die Welt verstehen kann, wenn man sie ordnet. Das hatten wir jetzt bei so vielen Sendungen in letzter Zeit auch. Wenn man die Welt als ein geordnetes System versteht, das Regeln, nicht wahr? Gesetze sind ja auch Ordnungen, also einer Ordnung folgt, einer mathematischen vielleicht oder einer logischen, heißt es ja im Umkehrschluss, dass man durch genug Analyse dieser Ordnung ja auch alle Bezüge zueinander verstehen kann, aller Dinge. So hat zum Beispiel Platon gedacht oder auch Aristoteles. Und die beiden waren ja gern gesehene Gäste in der christlichen Philosophie, nicht wahr? Die sind da hofiert worden. Man denke nur an Thomas von Aquin, der sich da mit denen beschäftigt hat und lustige Dinge in die christliche Philosophie hinein gepfropft hat. Und da haben wir es wieder, das Weltprinzip. Die Idee, dass die Welt wie ein Sammelsurium von Zahnrädern ist, die einem festgeschriebenen Ablauf folgt. Und das ist ja auch Ordnung.
Ich hätte einen kleinen Kritikpunkt.
Ja.
Weil das klingt eigentlich schon ein bisschen zumindest fad, aber eigentlich auch fast ein bisschen undemokratisch.
Warum ist das undemokratisch?
Naja, wenn alles einer Ordnung, das ist, also ist, man muss sich ja, es gibt ja mehrere Ordnungssysteme, haben wir gerade schon gesagt. Wie sagt man dann, welche Ordnung jetzt gilt? Und dann haben wir auch gesagt, dass man ja immer, wenn man versucht, was zu ordnen, das eigene irgendwie so aufstülpt und versucht dann mal so Kategorien und so und dann hat man auf einmal einen Haufen, haben sie geheißen, Papierkübel?
Genau, es hieß Papierkübel, richtig.
Mhm. Bei uns sagt man, in Wien sagt man Papierkübel, Taxon.
Sagt man nicht Mistkübel sogar?
Mistkübel, ja, es kommt drauf an. Papierkübel ist der für Papier natürlich.
Der Mistkübel ist dann für Mist. Habe ich das richtig verstanden?
Na, Mist ist für alles. Das ist so, sagen wir, der Restmüll vielleicht, wenn Sie so wollen.
Und was ist ein Misthaufen dann in Österreich, wenn ich einen Misthaufen habe?
Ja, der Misthaufen ist Bio.
Aber was ist denn das für eine Logik?
Ja, gar keine.
Okay.
Das haben wir uns einfach so ausgedacht. So funktionieren doch Wörter. Deswegen ist auch die Grammatik so eine komische Ordnung.
Das stimmt. Grammatik ist auch eine Art Ordnung, ja.
Das ist auch so eine Ordnung, die man versucht, auf die Sprache drauf zu gletschen irgendwie. Und dann hat man einen Haufen Ausnahmen. Und man versucht halt schon so wenig wie Ausnahmen möglich, aber jetzt, ich wollte eigentlich was anderes erzählen.
Ja, bitte.
Weil eben, man versucht dann eine Ordnung über alles drüber zu stülpen und dann hat man einen Haufen Antilopen und dann wäre es gescheiter, man sagt, okay, es gibt halt mehrere Ordnungssysteme.
Ja, stimmt.
Zumindest mehrere Ordnungssysteme, wenn nicht sogar dann ein bisschen Unordnung da in dem ganzen Haufen.
Es ist auch wirklich, also gerade in der Biologie ist es haarsträubend zum Teil. Also ich hatte Ihnen ja gerade lange und breit von den Antilopen erzählt, nicht wahr? Wissen Sie, ich bin darauf gestoßen, weil ich wissen wollte, ob es in Australien Antilopen gibt.
Okay.
Und ursprünglich war der Antilopenbegriff, als er eingeführt wurde, bezeichnete gehörnte Viecher, die in Afrika und in Asien am Start sind, könnte man sagen. Ich habe dann jedenfalls gegoogelt, Australien Antilopen. Und wissen Sie was? Wenn Sie das googeln und dann gucken, was für Bilder kommen, dann schaut sie ein Känguru an, das einfach Antilopenkänguru heißt. Die haben einfach Kängurus als Antilopen bezeichnet in Australien, weil sie wahrscheinlich sauer waren.
Sag's mal, das ist ja toll.
Die waren wahrscheinlich traurig, dass sie keine eigenen Antilopen haben und haben dann die Kängurus. Weil Kängurus gibt's ja viele. haben sie einfach gesagt, du bist jetzt eine Antilope. Und das ist Chaos.
Ein Antilopenkänguru. Ja. Also das ist jetzt aber schon ein Känguru das und zufällig halt ein Antilopenkänguru. Ja. Weil zum Beispiel eine Regenbogenforelle ist auch kein Regenbogen, ist eine Forelle.
Das haben sie messerscharf erkannt. Wir hören noch mal ihren Text. Maria Fischer liest uns ihren eigenen Text vor, der da lautet Ordnung und Unordnung. Und eingesendet wurde das Ganze als eingescannter Ausdruck ihres Textes in Comic Sans.
Oh, toll.
Und dafür möchte ich typografische Pluspunkte geben und Maria Fischer, die zum ersten Mal bei uns einsendet, hier herzlich in der Eisenbart- und Weißendraht-Familie kommen.
Das möchte ich auch explizit loben. Ich finde das super.
Maria Fischer, Ordnung und Unordnung, Weltpremiere auf Eisenbart und Weißendraht. Eisenbart und Weißendraht. Ihr Magazin für...
Ist in Ordnung, ich bin gern beide.
Sie sind alles. Sie können alles sein, wenn Sie nur dran glauben, Frau Weißenrath.
Wunderbar. Chaos.
Text ab.
Als ich mit dem Blick flüchtig vor meinem Rad auf den Boden traf, entdeckte ich verzückt ein einsames, gepinseltes Herz. Unter seiner blutroten Schicht schimmerte tiefer, klebschwarzer Teer. Wohl ein kreativer Geist zauberte dieses unerwartete Liebessymbol auf die trostlosen, schmutzigen Teerflecken. Von Kopf wie Fuß auswärts strichen noch Tropfen des damals heißen Teeres auf einem kurzen Weg. Blutrote wie tiefschwarze Fahrradspuren verliefen gerade durch Richtung Nord und Süd von frischer Farbe. Plötzlich fiel mir die Ordnung in unserem Herzen ein. Frische Verletzungen im Herzen, aber auch frische Liebesfreuden, senkrecht durchs Herz, verteilt in unserem Körper, Geist wie Seele. Diese Spuren bescheren uns Unordnung. Alles ist durcheinander gewirbelt, sobald das Herz liebt oder schmerzt. Doch manchmal braucht es diese Wirbel, um wieder eine Grundordnung zu bekommen. Wie sagt man doch so schön, du hast in meinem Herzen Spuren hinterlassen. Nun liegt es an dir selbst, was macht man mit diesem Durcheinander? Ignorieren oder daraus lernen? Genießen und dankbar sein? Letztendlich bestimmt es jeder für sich selbst. Sobald du diese frischen Spuren im Herzen spürst, lebst du. Es ist so gesehen das sicherste Zeichen, dass du am Leben bist, wenn man den Herzschlag und die Atmung ausklammert. Jeder nimmt diese Unordnung auf eigene, subtile Weise wahr. Es ist ein Geschenk des Universums an das Leben, auch wenn es sehr scharf stechen, wie tief schmerzen kann. Es hört irgendwann auf, weh zu tun. Alles geht vorbei. Es ordnet sich im Leben alles zu seiner Zeit. Den Zeitpunkt bestimmen dabei nicht wir. Doch können wir es uns so erträglich wie möglich gestalten. Wir verbringen zum Beispiel jeden Tag Zeit damit, Ordnung in unser Haar zu bringen. Nur, wie sieht es mit unserem Herzen aus? In diesem Moment begebe ich mich als stiller Beobachter an die Spitze des zerfahrenen Herzens. Demütig, betrachtend. Es ist so wichtig, langfristig darin Ordnung zu haben, um ganz einfach glücklich zu sein. Es bestimmt, wie du dich fühlst und somit, wie du lebst, wie du liebst, ob du lachst. Wie achtsam sind wir mit dem Gleichgewicht zwischen Unordnung und Ordnung in unserer Gefühlshochburg. Deine innere Harmonie ist aufgeräumt, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes mit deinem Herzschlag lebst und liebst. Ein hilfreicher, praktischer Kompass ist nur dein eigenes, ebenso wie einmalig. Jederzeit verfügbar und immer ehrlich. Es ist dein Bauchgefühl, deine Intuition. Gleich, ob du dich entscheiden willst, wer für dich gut ist oder wer dir eher schadet und Energie raubt. Dein Bauchgefühl ist dein Geschenk seit deiner Geburt und solange du lebst. Nutze es. Niemals wird es dich verraten. Das Leben ist ein Geschenk mit all seinen Facetten. Seien es Teerspitzenflecken, rundrote Liebesreifenspuren oder tiefgraue Gefühlsabdrücke. Alles hat seinen Sinn in der Ordnung wie Unordnung. Wir nehmen, wohl auch ziehen wir, mit unserem Herzen an, wie ein Magnet. Schließlich setzt der Bauch ein. Du kommst ins Handeln und hörst auf dich selbst. Dann wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, bist du noch nicht an deinem Ankerplatz im Hafen deines Lebens angekommen.
Wir sind zurück. Die Ordnung der Dinge, nicht wahr? Das ist Foucault. Das ist ein Buch. Und das untersucht ein bisschen das Paradigma der Wissenschaft, also unter welchen Vorzeichen wurde die Wissenschaft entwickelt und wie hat sie sich verändert? Denn Wissenschaft ist bei Foucault die Ordnung der Dinge, nicht wahr? Und das haben wir ja gerade sehr schön an den Kängurus und den Antilopen. Wissenschaft ist eigentlich ja auch nichts anderes als ein Ordnen von Wissen auf eine Art, nicht wahr? Weil wenn sie einfach nur, das hatten wir bei den Daten, das Thema, wenn sie einfach nur Daten haben, also zum Beispiel 60 Grad, als Beispiel, dann haben sie ja erstmal damit noch kein Wissen erlangt. Das ist ja erstmal nur eine kontextlose Information.
Ja, nur zu sagen, ist heiß, ist ja schon Wissen.
Stimmt, da haben sie schon interpretiert, nicht wahr? Da haben sie die 60
das
Grad
ist ja
genommen
schon Kontext.
Und haben daraus eine Information generiert, weil sie es in Kontext gesetzt haben. Und Kontext heißt ja, sie müssen sich anschauen, was um diesen Datenpunkt herum so passiert. Also bei Foucault sagt uns quasi, dass der Mensch eigentlich erst recht spät in die Wissenschaft Einzug gehalten hat und dass der Mensch auch wieder aus der Wissenschaft verschwinden wird als Faktor, als Objekt.
Das checke ich jetzt schon nicht. Wie gibt es eine Wissenschaft ohne Mensch?
Nein, nicht ohne den Menschen, sondern dass der Mensch das Objekt der Wissenschaft wird. Darum geht's.
Ach so.
Jetzt begebe ich mich aber auf dünnes, ganz hauchdünnes Eisschollenschicht. In der Renaissance sagt man ja eigentlich, dass die Empirie und das Beschäftigen mit dem Menschen zum ersten Mal angefangen hat so richtig und nicht man nur gesagt hat, ja, wir sind halt von Gott erschaffen oder von irgendwelchen Göttern erschaffen und das ist halt so. Erst dieses Aufbrechen dieser Erklärungsstrukturen bringt halt den Mensch als Objekt der Wissenschaft in den Vordergrund. So habe ich das zumindest verstanden. Zum Beispiel, dass man früher auf so eine halb mystische Art gesagt hat, ja, wenn Sie Ihre Hand angucken, dann sehen Sie da Adern, nicht wahr? Dann lustige, würstige, wurmige, dreckige Adern. Und dann sagen Sie, ach, schau an, das sieht ja aus wie ein Fluss zum Beispiel. Und dann wurde das wahrgenommen als das Göttliche in uns allen, nicht wahr? Die Schöpfung spiegelt sich in Dingen wider. Denken Sie nur an die Homöopathie und das Prinzip Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Wenn man zum Beispiel sagt, Ginkgo-Blätter, die eine Spalte haben in dem Blatt, sind gegen Kopfschmerzen, weil das Ginkgo-Blatt wie ein Gehirn aussieht mit einer klaffenden Spalte. Und das sind so mystische Prinzipien, wo man Formen wiedererkennt. Und da fehlt ja das Element Mensch. Man kürzt sich quasi heraus und das hätte sich relativ spät erst wirklich so umgekippt, dass man halt komplett entmystifiziert auf die Dinge guckt. Genau, das nur dazu.
Wissen Sie, was ich auch voll interessant finde? Kennen Sie das Klischee, dass bei WissenschaftlerInnen der Schreibtisch immer so unordentlich ist?
Ja.
Ich finde das sau total urspannend, dass quasi die sind dafür zuständig, dass sie die Dinge ordnen, so andere Dinge, und dann ist aber voll vernachlässigt, dass sie die eigenen Dinge ordnen. Ist das nicht interessant?
Ist da nicht vielleicht auch diese Komplementärbeschaffenheit von Ordnung und Unordnung vielleicht auch ein Faktor, nicht wahr, dass sie quasi in der Unordnung besser Ordnung schaffen können unter Umständen oder dass es vielleicht Unordnung an den Rändern der Ordnung geben muss irgendwie oder die entsteht? Wenn sie etwas ordnen, dann bleibt ja quasi auch was übrig, nicht wahr?
Ja, das ist jetzt die spannende Lösung und Antwort auf das. Die unspannende wäre jetzt, das stimmt gar nicht. Also wenn wir jetzt da bei einer Uni reingehen zum Beispiel und die ganzen Schreibtische anschauen, würde mich mal interessieren, wie ordentlich die so sind und vielleicht sind die alle urordentlich.
Wir haben ja auch schon darüber geredet, dass alles immer Kontext benötigt, um Ordnung zu haben, nicht wahr? Also sie können nicht einfach, ein Gegenstand an sich kann nicht geordnet sein, dazu muss er neben einem anderen Gegenstand liegen und dann können sie sagen, ja, das ist ordentlich hingelegt.
Ja, und dann braucht es ja noch einen dritten Gegenstand. Weil du brauchst ja irgendwelche Orientierungsachsen praktisch, Weil wenn jetzt zwei Sachen, eben, wo liegen die, links oder rechts, oben oder unten?
Ja.
Und liegen die jetzt in einem Winkel zueinander oder so? Also die können ja nicht, eben, da braucht es ja noch was.
Richtig. Sie müssen immer Dinge verorten zueinander, nicht wahr? Das ist so ein Prinzip des Strukturalismus, nicht wahr? Die kennen Sie vielleicht vom, weiß ich nicht, von der örtlichen Gewerbeschau.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Also alles ist miteinander verbunden, sagt der Strukturalismus, und man kann Dinge nicht losgelöst von ihrem Kontext analysieren. Nicht wahr? Das bezieht sich dann sehr oft auf Literatur zum Beispiel auch, dass man sagt, ein Text kann ja nicht für sich stehen. Ein Text ist ja immer verbunden mit der Zeit, bezieht sich auf andere Texte, nicht wahr? Die LeserIn muss ja auch in Bezug treten zu dem Text, nicht wahr? So habe ich das zumindest verstanden mit dem Strukturalismus.
Ja, und Sachen sind immer ja oder nein quasi. Also haben eine Eigenschaft oder nicht. Das war doch auch das nicht.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ein Apfel. Also wenn man es Äpfel und Birnen vergleicht. Zum Beispiel, weil entgegen der landläufigen Meinung geht das ja.
Wie machen Sie das? Wie geht das? Das ist mir komplett neu.
Du hast jetzt eben einen Apfel.
Ich habe einen Apfel.
Und eine Birne. Und dann ist das Attribut, kann man reinbeißen.
Aha.
Und dann haben beide, ja, dieses Attribut. Also ein X in der Box.
Also sind sie gleich?
Nein, nur für das eine Attribut natürlich. Und dann sucht man noch ein zweites Attribut.
Zum Beispiel, ist es eine Birne?
Ist es eine Birne, dann ist schon einmal bei dem einen ein X, bei dem anderen nicht. Und dann sagt man schon, aha, aufgrund dieses Attributs, also nur in dem unterscheiden sie sich. Dann hat man noch ein Attribut, sagt, das ist grün.
Ja, das ist schwierig beim
Und dann Apfel. Kann man sagen, ja, weil man hat einen Granny Smith da liegen und eine grüne Birne. Ich weiß nicht, wie die grünen Birnen heißen.
Und die sind deswegen gleich?
Nein, ja, nur in dem einen Attribut natürlich. Und dann hat man eine ganze Liste an Attributen.
Und kommt am Schluss drauf, dass es nicht dasselbe ist, Frau Weisenrath.
Ja, natürlich, aber man hat sie verglichen miteinander.
Ja.
Man kann die Dinge ja vergleichen miteinander. Und dann, das ist ja der Sinn von miteinander vergleichen, dass man drauf kommt, aha, das sind die Unterschiede und darin sind sie gleich, weil sonst brauchst du nicht vergleichen.
Sie sind ja vollkommen crazy. Sie sind ja vollkommen crazy drauf mit ihren Äpfeln und ihren Birnen. Ich muss nochmal kurz drüber nachdenken. Carsten Stephan, wenn nicht mehr Qualen und Glasuren.
Ja, Schanz, Qualen und Glasuren kann man auch super miteinander vergleichen.
Kann man in sie reinbeißen, Frau Weisenrath?
Ja, eben. Das ist die Frage. In das eine schon, in das andere nicht. Und jetzt können wir darüber nachdenken, welches ist.
Machen Sie das mal, während der Text läuft. Wenn nicht mehr Qualen und Glasuren, Carsten Stephan, gelesen von unserem Freund und Kupferstecher Bastian Kienitz. Hier kommt der Text.
Wenn nicht mehr Qualen und Glasuren sind Schüssel aller Partituren, wenn die so singen oder küssen, mehr als die Tadelswerten wissen, wenn sich das hält in freie Reben und in das Held wird zurückbegeben, wenn dann sich wieder Pflicht und Ratten zu echter Wahrheit werden Gatten und man in Herrchen und Gerichten erkennt die ew'gen Spukgeschichten, dann fliegt vor einem geheimen Ort der ganze verkehrte Besen fort.
Ich würde gerne mit Ihnen über Enzyklopädien reden, Frau Weisenrath.
Ja.
Haben Sie schon mal eine Enzyklopädie gemacht?
Ich habe es mal probiert und dann ist mir aber geschwind fad worden. Ich habe dann bei AK habe ich aufgehört, glaube ich.
Das war der letzte Eintrag Ihrer Enzyklopädie.
Die Abkürzung von der Arbeiterkammer, genau.
Die da wäre?
AK, genau. Und dann habe ich mir gedacht, das Ordnen... Eben, weil es gibt so viel einfach. Weißt, damals, wie die angefangen haben mit den Enzyklopädien, hat es ja noch nicht so viel Zeug gegeben wie heute.
Eine Enzyklopädie, nicht wahr? Das ist ja eigentlich schon mehr als ein Wörterbuch oder mehr als ein Lexikon, in dem man schnell einzelne Begriffe nachschlägt. Eine Enzyklopädie hat so einen Anspruch auf Gesamtheit, nicht wahr? Und auch so eine kanonische kanonischen Anspruch, nicht wahr? Also zum Beispiel die Enzyklopädie Britannica, kennen Sie vielleicht? Die hat ja auch so eine Art Anspruch, das geltende Wissen von akademischer Hand in das Papyrus geritzt, nicht wahr, festzuhalten. Das ist ein aufklärischer Gedanke, wo man eben in der Aufklärung damals gesagt hat, Wissen ist so toll, plötzlich. Vorher war es vollkommen uninteressant für die meisten. Wissen ist, war damals eigentlich eher, da haben wir die Nase gerümpft in der Kirche, wenn jemand mit Wissen kam. Und dann hat man plötzlich in der Aufklärung gesagt, ja, ist ja eigentlich spannend, nicht wahr? Man kann ja die Dinge benennen, man kann ihnen lustige Namen geben, man kann in die Welt hinaus schauen und dann, weiß ich nicht, mit dem Schiff weiterfahren als gedacht.
Ja, aber das ist ein Wahnsinn eigentlich, wie viel Arbeit sich die Leute da gemacht haben. Das ist ja urviel zu tun. Allein das Schiff zu bauen.
Ach, so habe ich das noch gar nicht. Aber Sie haben recht. Allein der Aufwand dazu.
Und es ist auch ein bisschen größenwahnsinnig. Also wenn ich mir heute vorstelle, ich jetzt her, vielleicht mit zwei Freunden und sage, wir schreiben jetzt alles auf, was es gibt. So vermessen musst du mal sein, dass du glaubst, du kannst das in einer Lebenszeit. Und damals haben ja die Leute noch nicht mal so lang gelebt wie heute.
Richtig, da hat man weniger Zeit auch, alles aufzuschreiben.
Und das Internet hat es auch noch nicht gegeben. Du kannst ja nicht einfach googeln und schauen, ob es das Ding gibt und was es ist. Das ist ein Wahnsinn, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Und die Aufgabe einer Enzyklopädie ist ja Ordnung schaffen und Dinge in Ordnung bringen und in Bezug zueinander setzen auch, weil das heißt dann so in Klammern, Pfeil, siehe. Zum Beispiel, wenn Sie haben Äpfel, sind Rosengewächse, siehe Birnen. Nicht wahr? Jetzt habe ich es nämlich verglichen. Haben Sie es gemerkt?
Ja, ich bin stolz auf Sie. Das ist sehr freundlich, dass Sie das gemacht haben gerade.
Und, aber was natürlich eine Enzyklopädie auch ist, ist auch eine Art von Machtinstrument über das Wissen, nicht wahr? Es gab schon immer Streitigkeiten, wer richtig ordnet. Unter welchen Gesichtspunkten. Und am Ende schreiben sie irgendwas rein, weiß ich nicht. Zum Beispiel Fanny Weisenrath ist die bestriechendste Person auf diesem Planeten, als Beispiel.
Das wäre ja auch objektiv richtig. Also das wäre ja auch gar nicht so blöd dann das einzuschreiben.
Diesen Bogen spanne ich jetzt, weil ich über die Wikipedia sprechen will. Die beste Seite, vielleicht eins der 7, 8, 9 Weltwunder, die es gibt. Da ist das ja auch so, nicht wahr? Da schreiben ja nicht nur Gelehrte, beziehungsweise sehr wenig Gelehrte, an einer umfassenden Enzyklopädie, die komplett dynamisch ist. Und gleichzeitig hat man immer so ein bisschen Vorbehalte, besonders aus der akademischen Richtung gegenüber der Wikipedia, weil die ja von Laien geschrieben ist, nicht wahr? Und was macht die Wikipedia oder welche Dynamik entsteht? Die Wikipedia versucht, alles zu belegen, immer Quellenverweise einzugeben, um sich quasi diese fehlende Autorität, die sie durch die institutionellen Enzyklopädien eben gegenüber denen nicht hat, aufzubauschen, nicht wahr? Man sagt, ich habe hier 10 Quellen, hier lesen sie die und da kommt die Information her und da die und hofft dann darauf, dass das dann, sagen wir mal, patent wirkt, nicht wahr?
Ja, war spannend, weil da hat sich die Wissenschaft dann was abgeschaut von der Wikipedia, weil da muss man ja auch also die ganze Zeit muss man zitieren und belegen, wo man das her hat und so, wenn man da irgendwas schreibt. Außer jetzt der Foucault, der hat jetzt nicht so viel zitiert, der hat sich da selber einfallen lassen. Ist der auch schön und gut. Aber von der Wikipedia wollte ich auch schon fast anfangen, wie ich mich da vorher ein bisschen reingeredet habe. Und dann hätte ich fast gesagt, es ist ja auch so ein Wahnsinn und vermessen sowas wie die Wikipedia, aber eben, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt und da wird dann urviel diskutiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal so eine Diskussionsschleife durchgeschaut haben. Das ist ja ein Wahnsinn, vor allem bei Menschen. Da wird dann oft sehr viel geschlachtet. Also
ja, da wird viel geschlachtet. In der Wikipedia haben Sie ja eine wie soll ich es nennen, dezentralen oder demokratischen Ansatz. Das wird dann ausdiskutiert, was steht da drin und was nicht. In der klassischen Enzyklopädie haben sie einen etwas mehr zentralen Ansatz, dass die Herausgeber sich unterhalten, die dann gelehrt sind und die dann auch mit ihrem Namen für den Inhalt stehen, nicht wahr?
Genau, aber das passiert ja in der Wikipedia genauso in den Spalten unten drinnen. Da machen sie sich die Leute auch gegenseitig dafür verantwortlich, dass sie da was geändert haben.
Ja, aber die stehen ja unter Pseudonym. Zum Beispiel heißen die dann Agro-Kind 80 oder so.
Ja, das stimmt.
Ich habe einen kleinen Artikel gefunden von einem Herrn Kaspar Hirschi, der einen kleinen Artikel geschrieben hat zu Ordnung und Unordnung des Wissens. Und da ging es um Wikipedia. Und der beschreibt einen Vorfall, der passiert ist, der das sehr schön irgendwie verdeutlicht, das Problem, von dem wir gerade die ganze Zeit sprechen. In der Zeitung New Yorker hat nämlich die Autorin Stacy Schiff einen Wikipedia-Autoren vorgestellt mit dem Pseudonym S.J., der sich als Professor der Theologie bezeichnet hat, der im Privaten einfach Wikipedia-Artikel schreibt und korrigiert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das eine Art, dass diese Person S.J. Diesen akademischen Grad überhaupt nicht besitzt. Und das war dann quasi ein Skandal und die akademischen Gelehrten haben dann gesagt, ha, da sieht man es ja mal wieder. Da schreiben ja nur Stümper, nicht wahr? Das war ja ein Beweis dafür, wie schlecht die Wikipedia wäre, obwohl man ja gar nicht auf den Inhalt eingegangen ist. Aber eben dieses sich als zu schmücken mit einem akademischen Grad, das war der Skandal, nicht wahr? Und da denken Sie mal drüber nach, warum das passiert ist und wer jetzt hier die bessere Wissensordnung veranstaltet hat.
Ach so, die Arme ist eben hinters Licht, also hat, ist da geführt worden. Oje.
Die Reaktion der Kritiker der Wikipedia war natürlich, dass das ein Beweis dafür ist, dass die Glaubwürdigkeit der Wikipedia nicht existent ist.
Wollen Sie jetzt alle rausschmeißen, die keinen Doktortitel haben, die in der Wikipedia schreiben? Na, viel Spaß.
Genau, es gibt zum Beispiel Stimme von einem anderen Professor, der kritisch der Wikipedia eingestellt ist, dass die, Zitat, Wikipedia könne das Leben bereichern, würden die Artikel bloß, bevor sie erschienen, Gelehrten vorgelegt zur Korrektur.
Mm. Okay, ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen.
Und solange das nicht geschieht, hat Wikipedia keinen Platz an den Universitäten. Also sprich, die akademischen Kritiker der Wikipedia kritisieren ja, dass es fehlt an Titeln. Es geht ja hier gar nicht um den Inhalt der Artikel, sondern es geht nur darum, dass man quasi aus dem Elfenbeinturm heraus entscheiden kann, was echtes Wissen ist und was nicht echtes Wissen ist. Die Pulitzer-Preisträgerin hat einen Artikel geschrieben, den sie nicht ausreichend recherchiert hat, weil sie einfach geglaubt hat, was die Person erzählt hat, ohne es gegenzuchecken, nicht wahr? Da ist quasi, da ist das eigentliche Versagen ja auch, dass dieser Artikel so gedruckt wurde, aufgrund des Standings der Autorin, könnte man sagen, um es flach zu formulieren. Der Autor der Wikipedia hat anscheinend sehr gute Artikel geschrieben. Zumindest gab es keine wirkliche Kritik an den Artikeln dieses SJ. Unterminiert dadurch quasi so ein bisschen den Autoritätsargument, dass es halt irgendwie sinnvolle Artikel waren am Ende des Tages.
Der Arme hat eigentlich nur so Minderwertigkeitskomplexe gehabt. Da ist ja dann wieder nur die Akademie schuld dran. Weil sie meint, okay, nur mit einem Doktortitel ist man was. Und dann lassen sie die sich einen einfallen, also die anderen Leute, die keinen haben, lassen sich einen einfallen. Oder plagieren oder sowas, nur weil die anderen so herabschauen immer.
Richtig, und worauf wir es zurückführen können, ist alles, Wissen oder beziehungsweise die Ordnung des Wissens benötigt immer eine Rechtfertigung. Sie haben es ja sehr schön gesagt, das ist schon ziemlich vermessen, eine allgemeingültige Wissensauflistung zu starten, eine Wissensordnung zu starten. Und dazu brauchen Sie, damit das benutzt wird, brauchen Sie eine gewisse Rechtfertigung, warum Sie jetzt genau das machen dürfen, dieses Wissen zu ordnen. Und hier kommt das eben zusammen, diese Idee, ist es wichtiger, die Artikel so aufzubauen, dass sie nachvollziehbar sind und dass sie auch gut verlinkt sind und quasi immer auf Quellen verweisen. Oder wie das die Enzyklopädie Britannica zum Beispiel macht, verzichten sie komplett auf Quellen und sagen, aber hier diese Autoren mit diesen Doktortiteln haben das Ganze geschrieben und deswegen ist es richtig.
Ja, verstehe ich, aber man könnte ja eine Mischung machen. Man sagt einfach, okay, die DoktorInnen, die dürfen sich einfach das Zeug auch nicht mehr aus der Nase ziehen einfach. Und die müssen auch genauso arbeiten halt wie die Wikipedia, aber mit dem Hintergrundwissen. Also zuerst einfach lernen, ganz, ganz lang sich die ganzen Titel erarbeiten und viel Wissen dabei sich anhäufen. Und dann sich aber trotzdem auf andere Leute beziehen, die ebenso viel Wissen angehäuft haben. Weil das Problem bei der Wikipedia ist ja, dass dann der Artikel von der Pulitzer-Preisträgerin zitiert wird, die aber selber einen Case geschrieben hat. Und dann stimmt ja alles hinten vorn nicht mehr.
Die Welt ist aus den Angeln, Frau Weisenrath. Die Welt ist aus den Angeln.
Anscheinend, wenn man Ordnung haben will, muss man sie komplett durchziehen und kann nicht schlampert arbeiten. Das geht mir eh ein bisschen zuwider. Ist blöd.
Mit diesen schönen Worten kommt der nächste Text. Diesmal Bastian Kienitz, aber nicht gelesen von Bastian Kienitz. Sie merken, wir machen hier auch schon ein bisschen Unordnung in die SprecherInnen und AutorInnen Seite hinein. Passend zu unserem gerade besprochenen Wirrungen der EnzyklopädistInnen, der Titel Drama von Bastian Kienitz, gelesen von Ella Gulden. Viel Spaß.
Im Endstadium einer chronischen Energieverschwendung, in der das System, sagen wir du, komplett aus der Fassung gerät. Staubtrocken heizt sich das Klima auf.
So, ich bin jetzt hier in der Raucherpause vor dem Kongresshotel in Dubai mit meinem lieben Freund Jürgen Habermas. Wir sind hier mit dem Moped hingefahren und es läuft immer noch die Konferenz über mittelalterliche Lyrik des ausgehenden 19. Jahrhunderts, speziell im deutschsprachigen Raum, aber auch global. Wir haben gerade einen Vortrag gehört von, ich glaube, einem chinesischen, also er hatte eine experimentelle Frisur auf. Sascha Lobo hat noch einmal gesprochen, und zwar über Übersetzungsschwierigkeiten bei Filmadaptionen in Netflix hinein. Er hat zum Beispiel drei Körperprobleme hat er genommen, hat er gesagt, das ist, es ging auch um Ordnung und Unordnung, aber nur am Rande. Er hat gesagt zum Beispiel, Netflix ist keine ordentliche Literatur, aber zum Beispiel Amazon Prime. Es gibt aber auch andere Videoanbieter, zum Beispiel Clipfish. Ich werde im Anhang, in den Shownotes. Jürgen, wir müssen mal anstoßen mit dem, das ist ja ein traditionelles Prost. Salut sagt man hier, glaube ich, in Dubai. Das ist Tinto de Verano.
Salut.
Eine sehr gute, ich glaube, eine Ziegenmilch, angerührt mit verschiedenen Kräutern, aber auch durchaus, also Prost.
Eisenbad.
Herr Habermas, Sie haben aber wirklich eine interessante Aussprache. Auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten, eben mit diesen Pauken und Trompeten vom letzten Mal sind wir noch zu keinem Schluss gekommen. Ich werde später noch vorlesen, was die Expertise ist von meinem alten Studienfreund, Professor, ein sogenannter Doktor aus Würzburg. Der ist tief in die Forschung hinein. Ich nehme die Menschen jetzt mit rüber in die zweite Stunde sozusagen. Also die jetzt eingeschaltet haben, auch schon vorhin, die wissen jetzt dann auch, was dann später noch kommt. Also Bert Brecht und ob der was kann an der Pauke und aber auch an der Trompete. Ich hoffe, dass Sie, Frau Meisendrath, heute auch im Studio sind. Und ich grüße auch die andere Person, Frau Dr. ohne Haar. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung. Und wir hören uns, glaube ich, später nochmal zum Rauswurf. Lassen Sie es sich gut schmecken. Und Jürgen, gehen wir dann nochmal ins Wasser, in die Konferenz hinein?
Ja.
Freut mich. Tschüss.
Ich hatte vorhin noch einen anderen Gedanken, aber jetzt hat mich das Drama jetzt, also der Begriff Drama, da steckt ja auch irgendwo drin, Drama zwischen Leuten. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie sich auch mit Unordnung zwischenmenschlicher Art auseinandergesetzt haben.
Das ist vielleicht eine ganz gute Rampe, die Sie hier liefern. Was ist das dann, wenn Sie das haben? So eine Meinungsunverschiedenheit und man kommt einfach nicht mehr zusammen? Das ist ja im Prinzip der politische Diskurs heutzutage, nicht wahr? Es gibt so Lebenswelten, die so unterschiedlich sind oder auch so politische Weltbilder, nenne ich es jetzt mal, wie das gesellschaftliche Zusammenleben sich zu verhalten hat, gefälligst, nicht wahr? Und zum Teil ist man dann schon so weit voneinander entfernt, dass eine Ordnung des Ganzen nicht möglich ist, wenn man unter verschiedenen Vorzeichen die Welt ordnet, nicht wahr?
Ja, dann wird einfach das Agree to Disagree einfach drüber gehaut. Aber das quillt ja links und rechts von dem wieder raus.
Richtig.
Wissen Sie, was ich meine?
Ja, das meine ich, an den Rändern. Ich meine, an den Rändern entstehen dann Häufchen von Chaos. Und man weiß überhaupt nicht, was man tun soll, nicht wahr? Und Ordnung hat ja auch immer, das hatten wir jetzt gerade auch schon, nicht wahr? Die Schöpfungsgeschichte ist da ein Beispiel für, aber eigentlich können Sie das fast, die Wissenschaft hatten wir bei Foucault, nicht wahr? Ordnung ist notwendig, um ein Weltbild auch zu haben. Also wie blicke ich auf die Welt, wie nehme ich die Welt wahr?
Das finde ich gerade super arg. Wie Leute Sachen miteinander in vermeintliche Ordnung bringen und zusammenbringen, wo du denkst, wie haben die das denn jetzt, mit welcher Hirnakrobatik geht denn sowas?
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel klassischerweise diese ganzen Verschwörungstheorien. Wenn irgendwer glaubt, von irgendeinem Problem ist die Ursache XY und man denkt sich, was? Wie soll das die Ursache sein? Dass sich zum Beispiel bei diesen 15-Minute-Cities, das ist jetzt schon ein bisschen her, diese Diskussion, dass man sich denkt, bauen wir doch die Städte so, dass die Leute von ihrem Wohnort mit dem Radl nicht länger als 15 Minuten irgendwo hin brauchen. Mhm. Und dann haben Leute gesagt, vor Ort, das ist eine Agenda, gepusht von den Klima, wie nennen sie es?
Klimakaoten.
Klimakaoten.
Frau Weisenrat, Klimakaoten.
Gar nicht Chaoten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall die Leute, die sich den Klimawandel ausgedacht haben, um diese blöden 15-Minute-Cities umzusetzen und die Leute einzusperren auf einem Radius von 15 Minuten. Da denkst du dir auch wirklich, was für eine Unordnung muss im Denken herrschen, dass das zusammengeht. Das finde ich faszinierend eigentlich auch.
Ich glaube, ich habe ein anderes Beispiel, ich will nicht ihr in Abrede stellen, ich habe bloß ein anderes, um das Ganze zu illustrieren, was das auch mit Ordnung und Ordnung zu tun hat. Erinnern Sie sich noch, als Herr Trump inauguriert wurde, nicht wahr? Da hat er ja eine Rede gehalten.
Wo die zwei Leute da waren.
Genau, da waren irgendwie, ja, lassen Sie es ruhig 20 sein, nicht wahr? Und dann gab es Fotos und da war eindeutig zu sehen, dass eben the venue wasn't fully booked, nicht wahr? Auf Deutsch sozusagen.
Wäre noch Abendkasse gegangen.
Es wäre noch was gegangen. Es hätten noch ein paar Leute reingepasst. Und Herr Trumpf hat ja ein eigenes Weltbild, in dem es ja sehr oft darum geht, wie viele Menschen er als Zuschauer hat, nicht wahr? Also wie groß ist die Menschenmenge, die vor der er spricht? Das ist ja immer wieder Thema. Und in seiner Ordnung der Dinge ist es so, dass wenn er auftritt, ist die Venue eben booked, ist vollgestopft, nicht wahr?
Ich bin da eigentlich auch genauso wie der Trump, aber eher umgekehrt. Im Sinne von dort, wo ich hingehe, in meinem Kopf ist immer weniger los und dann komme ich einfach immer rein in die Konzerte zum Beispiel. Und dann ist aber beinharte Empirie, ich komme da hin und ja, alles ausgebucht, Problem meistens.
Und jetzt entsteht Unordnung, also das ist eben diese kognitive Dissonanz fast schon, zwischen was ist mein Weltbild, meine Ordnung entsprechend, dass der Platz ist vollgestopft mit Leuten und was ist empirisch materiell da, der Platz war vielleicht nicht ganz voll und jetzt passiert das eben. Um diese eine Ordnung mit der anderen in Einklang zu bringen, muss eben eine dieser beiden Ordnungen, dieser beiden Weltbilder muss verbogen werden, um in die andere Ordnung hineinzupassen. Und das ist dann, was Pressesprecherin als alternative Fakten bezeichnet hat. Man presst quasi eine Gegebenheit in eine vorgefertigte Ordnung hinein, obwohl sie da nicht hineinpasst, nicht wahr? Und so, das ist ja dasselbe, haben sie ja bei ihren Verschwörungstheorien auch. Die 15-Minute-City muss von den Öko-Freaks, nenne ich es jetzt mal, installiert worden sein, weil in unserem Weltbild sind das die Bösen, die die Stricke in der Hand halten. Wir passen quasi die Gegebenheiten in unsere Vorstellung, in unsere Ordnung hinein, nicht wahr?
Genau, und zur kognitiven Dissonanz wollte ich noch sagen, ist ja auch super interessant eigentlich, dass Dissonanz, das ist ja auch irgendwie so, okay, da passt was nicht zusammen, unordentlich, aber dass die eigentlich dann dafür verantwortlich ist, Ordnung zu schaffen im eigenen Schädel, das ist schon spannend.
Ja, das ist ja dieses Prinzip, Unordnung gebiert oder strebt zur Ordnung hin und Ordnung zerfällt zur Unordnung. Das haben übrigens die Ägypter voll früher auch schon. Dieses Prinzip kannten die Ägypter auch schon. Die haben das genannt Maat und Isfet. Ich lese mal kurz vor, das hier ist jetzt von Wikipedia. Isfet und Maat bildeten in den Augen der Ägypter eine komplementäre, wenn auch paradoxe Dualität. Das eine konnte ohne das andere nicht existieren. Ein ägyptischer Herrscher war angehalten, die Isfet zu vernichten, also die Unordnung, und die Maat zu verwirklichen. Das heißt, er musste durch Rechtsprechung und Kultwahrung für Ordnung und Harmonie sorgen. Das Prinzip der Gegensätzlichkeit zwischen Isfet und Maat wird beispielsweise in einer populären Erzählung aus dem Mittleren Reich, dem Klagen des Oasenmannes, eindrucksvoll beschrieben. Und jetzt hier lesen wir, und ist es nicht auch toll, dass wir ägyptische Texte lesen können, die nur aus Bildchen besteht, ich finde das
faszinierend. Da hat sich auch wer sehr viel Mühe gemacht, da Ordnung reinzubringen.
Sehr wohl. Den Rosetta-Stein und so weiter kennen wir alles. Wer die Lüge vernichtet, fördert die Maat. Wer das Gute fördert, macht das Böse zunichte. Wie Sattheit den Hunger vertreibt, Kleidung den Nackten bedeckt, wie der Himmel heiter ist nach heftigen Sturm. Also das ist das Zitat. In den Augen der alten Ägypter war die Welt mehrdeutig. Das Handeln und Richten des gerechten Königs vereindeutlichte sie, indem er das Gute vom Bösen trennte. Auch hier haben sie wieder diese Dualität. Die Sattheit vertreibt den Hunger, nicht wahr? Aber Sattheit kann sich auch erst einstellen, wenn es erstmal einen Hunger gab, nicht wahr? Also man muss immer mitdenken, quasi es kann keine Ordnung ohne vorher Chaos geben. Ich glaube, das ist ein bisschen das Prinzip. Und die Ordnung ist dann eine Dynamik Richtung dem Guten in großen Anführungsstrichen bei den Ägyptern, aber auch das Böse, ich nenne es in Anführungsstrichen böse, ist halt notwendig, um überhaupt diesen richtigen, ausgeglichenen Zustand zu erreichen. Insofern kann es auch nicht als nur böse bezeichnet werden, sondern halt als Unordnung.
Was mich als allererstes fasziniert hat an diesem Begriffspaar, ist, wie wahnsinnig unterschiedlich die Wörter klingen.
Sehr gut, jetzt gehen wir die Linguistik
an. Also Maat und wie nochmal?
Maat und Isfet.
Maat. Isfet. Es gibt kaum, also man kann ja zwei Wörter kaum unterschiedlicher klingen lassen. Dagegen Chaos und Kosmos ist fast das Gleiche.
Da haben Sie absolut recht. Wollen Sie kurz noch über Linguistik mit mir sprechen?
Spannend.
Haben Sie Lust auf Linguistik?
Ja, gern.
Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet. Aber wir hören erst noch einen Text.
Sie sind ja gewappnet, das ist unglaublich. Ich bin immer so beeindruckt.
Ich habe Wikipedia.
Da dürfen aber dann keine DoktorInnen zuhören da und Habilitierte, die drehen sich auf dem Schreibtisch um.
Wir hören Lena Speckmann mit dem Titel Unordnung. Also Un ist da in Klammern geschrieben und Ordnung ist außerhalb der Klammer stehend. Machen Sie mit der Information, was Sie wollen. Gelesen von Lena Speckmann. Also die Autorin liest selbst. Hier kocht die Autorin noch selbst.
Unordnung. Ordnung ist das halbe Leben. Junge, wie ich diesen Spruch hasse. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Mama war oder Papa, aber diesen Spruch bekam ich früher ständig zu hören. Mega nervig. Was ich am meisten daran hasse, auf der einen Seite, dass er stimmt. Man spart wirklich wahnsinnig viel Zeit, wenn man immer weiß, wo was liegt. Auf der anderen Seite frage ich mich seit meiner Kindheit, woraus denn nun aber die andere Hälfte des Lebens besteht, wenn Ordnung als solche einfach mal 50% einnimmt? Aus Steuern? Bonbons? Oder am Ende ganz profan, aus Unordnung? Ordnung ist praktisch. Sie spart allerdings nur dann Zeit, wenn man sie konsequent anwendet. Konsequent being the operative word. Denn wenn man, wie ich, eher zur Unordnung neigt und irgendwann ausnahmsweise mal etwas vernünftig und ordentlich wegsortiert, dann aber vergisst, dass man zur Abwechslung mal ordentlich war, tja, dann ist die Ordnung vollkommen unnütz. Wie oft mir das schon passiert ist, vermag ich gar nicht zu sagen, denn ich bin richtig sehr unordentlich. Ich betreibe Ordnung auf andere Art. Ich sortiere lieber meine Gedanken als meine Gegenstände. Und wenn sie sortiert sind, schreibe ich sie auf. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Auch bei Serien ist mir Ordnung wichtig. Ich kann Serien nicht so gut bei Folge 2 oder 3 anfangen. Eigentlich ist das ja Wurst, weil man fast immer super auch später in Serien einsteigen kann. Die Drehbücher sind ja oft absichtlich so geschrieben. Aber ich mag das einfach nicht. Das muss schon seine Ordnung haben. Einmal bin ich bei Staffel 2 einer Serie eingestiegen, die mein Freund schon kannte. Ich konnte die Serie aber erst wirklich genießen, als ich unabhängig von meinem Freund die erste Staffel nachgestreamt hatte. Bei so einem banalen Mist ist Ordnung auf einmal relevant. Bei meiner Steuer und den gesammelten Belegen scheiße ich drauf. Als Teenager stieß ich irgendwann auf den sogenannten Sponti-Spruch: Wer aufräumt, ist nur zu faul zum Suchen. Und so hielt ich es mein Leben lang. Hab es ohne größere Zwischenfälle bis zur 50 geschafft. Ich mag Ordnung als Konzept. Ich liebe auch Symmetrie. Sehr. Aber Asymmetrie liebe ich genauso. Allerdings nur, wenn sie ordentlich umgesetzt wird. Auch die Asymmetrie hat einer gewissen Logik zu folgen, damit man merkt, dass man es hier mit Asymmetrie zu tun hat und nicht mit irgendeinem Zufallsprinzip. Aleatorische Anordnungen machen mich verrückt. Die mag ich nicht. Die erfordern zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Denkleistung, die vorausgesetzt wird. Asymmetrien sind als solche offensichtlich. Bei Randomness versucht man instinktiv, erstmal eine gewisse Ordnung darin zu finden. Selbst wenn es nur 1 oder 2 Sekunden sind, die man vergeudet. Diese Sekunden sind weg und über eine Zeit von 50 Jahren läppert sich das. In Summe zu viel verschwendete Gehirnkapazität, über die man noch verfügen könnte, wenn Dinge symmetrisch gewesen wären. Wie gesagt, ich mag Ordnung. Aber ich möchte sie nicht selbst herstellen. Das verlangt mir zu viel ab. Geduld und Lebenszeit. Wenn ich sie brauche, bringe ich die Geduld halt auf. Quäle mich durch. Steuererklärung einfach jedes Jahr ein Drama seit 25 Jahren. Ansonsten erfreue ich mich an einem außerordentlich unordentlichen Leben. Und das ist völlig in Ordnung.
Ich hätte wegen dem, weil Sie gesagt haben, Lena Speckmann liest Lena Speck. Ich hätte furchtbar gern mal, dass zwei Leute, die gleich heißen, quasi, dass es dann heißt, was weiß ich, Thomas Müller liest Thomas Müller und das sind aber zwei verschiedene Leute. Ja, genau. Das fände ich witzig.
Sie hauen ja Einbrecher nach dem anderen raus, Frau Weisenrath. Das ist faszinierend.
Danke, wusste ich gar nicht.
Bitte. Ich bin in meinen Recherchen wie so oft auf diverse Papiere gestoßen, die mich intellektuell an den Rand meines Nervenkostüms treiben. So ist es mir auch passiert, als ich zum Thema Ordnung, Unordnung und eben Linguistik gesprochen habe. Denn Sprache, wir hatten es vorhin schon, Grammatik, Wörter, Definitionen, ein sich veränderndes System, nicht wahr? Als Sprache ist ja auch, hat ja was mit Ordnung zu tun. Wenn Sie konstruktivistisch denken zum Beispiel, dann hat Sprache ja auch sogar Einfluss darauf, was die Wirklichkeit ist für sie, nicht wahr?
Ja, nur.
Eben.
Praktisch.
Muss ich mich auch entschuldigen, dass ich die Namen nicht richtig... Anatoly Prykotko hat einen Artikel geschrieben im Feld der Semantik und Pragmatik, im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik. Hä? Schon mal ein Wort und der Titel des Aufsatzes heißt Konzeptualisierung der Idee Ordnung versus Unordnung im Deutschen, Russischen und Ukrainischen. Also dieser Herr Prykotko hat sich hingesetzt und hat mal versucht herauszufinden, wie funktionieren diese Begriffspaare in den verschiedenen Sprachen? Begriffe sind zweigeteilt. Es gibt Konzepte.
Ist das das mit den zwei Seiten der Medaille? Das Signifier und Signifiant.
Sie sprechen in Zungen.
Wissen Sie, was ich meine? Also das Bezeichnende und das Bezeichnete.
Ja.
Also das Dings, was bezeichnet, die Materialität sozusagen, das Wort an sich und dahinter das Ding, das ist das Bezeichnete.
Genau, richtig. Ich glaube, das ist genau das. gerade bei so großen, breiten Begriffen wie Ordnung und Unordnung schauen wir uns eben jetzt, also hier in diesem Artikel wird sich eben die Konzeptualisierung der Ordnung, also nicht nur das Wort, was dann am Ende gesprochen wird, sondern was bezeichnen die Summe dieser Begriffe, die sich um das Thema Ordnung ranken, worauf deuten die hin, auf welches Konzept, auf welche Idee? Nicht wahr? Macht das Sinn?
Ja. Ja, natürlich.
Und es fällt auf, dass laut dieses Artikels, wer hätte es gedacht, im Deutschen eine sehr große Bandbreite an Begriffen herrscht, die sehr differenziert verschiedene Ordnungsmuster aufmachen. Organisation, Schablone, Schema, Disziplin, Ebenmaß, Geordnetheit, Planmäßigkeit, Rhythmus, Systemzucht, bla bla bla. Es geht so weiter. Ich habe hier ein Beispiel aus dem Russischen. Ach, das habe ich mir sogar hier aufgeschrieben. Es ist furchtbar, dieser Zettelkasten, den ich hier habe, auf dem ich rumklicken muss.
Ich finde das total toll, dass Sie das total zum Motto der Sendung einfach Ihre Notizen unordentlich lassen. Das finde ich total interessant, wie Sie diese Bedeutungsebene noch zusätzlich aufmachen. So Form und Inhalt passt urzusammen.
Ich lese Ihnen hier mal eine kurze Passage vor.
Bitte.
Die das ein bisschen verdeutlicht. Das deutsche Kulturbewusstsein hat ziemlich viele Nomina zur Bezeichnung der Ursache von Ordnungsverletzungen ausgearbeitet. Anarchie, Schlamperei, Fahrlässigkeit, Nachlässigkeit, Liederlichkeit, Sorglosigkeit, Unbekümmertheit, Unbesonnenheit. Unter anderem sind sie aber auf zwei menschliche Faktoren zurückzuführen. Die Verantwortungslosigkeit und die Unorganisiertheit, die sich unter keinen Umständen bewahrheiten dürfen. Natürlich gibt es vergleichbare Äquivalente im Russischen und im Ukrainischen. Hinzu kommen aber auch noch Lexeme, welche die Unordnungsursache im Faulenz sehen und dementsprechend signalisieren. Es gibt in den beiden slawischen Sprachen auch Nomina, die diese Ursache als ein Ding in sich markieren. Dessen ungeachtet erlaubt die Weite der russischen Seele, in Anführungsstreichen, ihrer Sprache, solche Wörter in ihrem Bestand zu halten, wie Neprikanjost und Majata und so weiter, welche Unordnung und Chaos in sich tragen, ohne sie negativ zu markieren. Im Unterschied zu ihren sehr ungenauen deutschen Entsprechungen, wie etwa Kühnheit, Verwegenheit, Draufgängertum, Schneid, werden sie oft valorisiert oder manchmal auch heroisiert und dadurch in den Status eines Konzepts erhoben. Unter solchen Umständen kann ein durch Bespetschnost, Sorglosigkeit oder Unbekümmertheit, Schlamperei angerechnete Missordnung als triftig anerkannt und sogar entschuldigt werden. Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass die deutsche Kultur schon geprägt ist von einer Angst vor Unordnung, nicht wahr? Und dieses Bedürfnis nach einer geordneten Welt, das sich ja fast schon wie ein roter Faden durch die deutsche Kulturgeschichte zieht, nicht wahr? Also man strebt nach Gemeinsamkeit, nach Gleichschritt fast schon, nicht wahr? Und wehrt sich quasi ab gegen alles, was Unordnung ist. Es gibt selten im Deutschen Worte, die etwas Positives assoziieren mit Unordnungsbegriffen.
Was ja auch noch ist spannend, finde ich, ist, dass die Sachen ja eine Wertung kriegen, die Wörter, je nachdem, wie sich dann die Sprechendenschaft dazu verhält oder das findet, ist dann ein ganz normales Wort, wird dann plötzlich als Wertung, mit einer Wertung behaftet. Wenn man sagt, okay, irgendwas ist schlampig, hätte er sein können, ich glaube es zwar für dieses Wort nicht, aber kann ja sein, dass es irgendwann einmal einfach ein Wort, ein ganz normales Wort ohne Wertung. Und dann findet man aber, dass Unordnung nicht gut ist und besetzt das mit einer Wertung. Ich finde das urarg, wie sich sowas verhält.
Hier wird auch noch als Beispiel angebracht, was wahrscheinlich auch so ein Lieblingshobby der LinguistInnen ist, Sprichwörter. Jedes Ding an seinem Platz und zu seiner Zeit oder Ordnung ist das halbe Leben, nicht wahr? Ordnung im Haus ist das halbe Sparen. All diese Redewendungen deuten ja schon darauf hin, dass ein Bedürfnis nach Ordnung sich durchzieht, nicht wahr? Und da kann man dann wieder Rückschlüsse von der Sprache auf die Kultur nehmen. Und Sprache beeinflusst ja dann auch wieder die Kultur. Das kennt man ja aus der Linguistik auch. Eben im Zuge dieser Redewendungen wurde hier als Beispiel genannt, dass im Deutschen sehr oft auch rassistische Konnotationen mit Unordnung zusammenhängen. Da wurden Beispiele genannt, russisches Chaos, Weiberwirtschaft oder Zigeunerwirtschaft, polnische Wirtschaft, dass quasi eine Ordnung, die zusammengeschrieben wird mit einer Ethnie, die zu diskriminieren ist, mit falschen Vorurteilen vermischt und dann als Unordnung fungiert.
Ja, das haben wir in Österreich auf jeden Fall auch. Ich wünschte, eigentlich wäre ja schade, dass es nicht gibt. Das wäre jetzt wirklich ein super Klischee, dass wir was hätten, so eine ungute Ordnung, so wenn man auf Sachen beharrt oder so und das dann irgendwie mit Deutsch in Verbindung bringt, das wäre irgendwie, das wird zu uns passen, finde ich. Aber mir fällt, würde mir jetzt nicht einfallen.
Wir hören noch einen Text. Blumenlehre. Da geht es auch um Kultur. Den leeren Tischen und Gestaden heißt das Gedicht.
Trachte verschwenderisch nach überopulenten und kandideten Trachtenpersiflagen, auf dass diese deine dann Pseudo-Trachten explizit nach einer dich außerordentlich schmerzhaft vertrimmenden Trachtprügel trachteten, da du die bestehenden Ordnungen kategorisch erstarrter konservativer Trachtenvereine gezielt in neumodische Un- und Umordnungen hineinzustürzen suchst. Eine Frage, also der Blickwinkel der Weltanschauungen und Perspektiven, der einen freut, der anderen leid. Wandel kontra Beständigkeit. Und wären wir dem I Ching näher als dem blanken Faschismus unserer scheinheiligen, verlogenen Bibeln und vermeintlich in Granit gemeißelten, in ihren höchst ambivalenten Umsetzungen elitäre Blasen behütenden und die relativ armen, mehr und mehr zermalmenden Scheißgesetze würden uns dem Salz der Erde ganz flugs mal hier die Steine von den Augen rollen und wir sähen klarer, unablässig uns verändernd, die Metamorphosen des Chaos, deren inkonsistente Schaumspitzen wir auch sogleich schon bildeten.
Frau Weisenrath.
Ja, bitte.
Ich wollte noch über Literatur sprechen und vielleicht ein paar Beispiele aus der Literatur nennen, in denen Ordnung und Unordnung behandelt wird. Fällt Ihnen da spontan etwas ein? Vielleicht ein Roman oder ein Gedichtchen?
Es gibt doch sicher einen Haufen Romane, die Ordnung und Unordnung heißen. Es hat nicht vielleicht irgendwie da Dostojewski hat doch sicher irgend sowas. Der hat ja immer diese zwei Wörter als nicht Verbrechen und Strafe. Ist ja auch irgendwo ein bisschen Ordnung und Unordnung.
Ja.
Das wäre mir als allererstes eingefallen in Assoziation. Vielleicht auch, weil wir gerade noch vom Russischen geredet haben.
Gut, was passiert da?
Ja, da geht es darum, dass einer einen Mord begeht. Entschuldigung, Spoiler. Und der kommt dann so dermaßen nicht drauf klar, dass er komplett wahnsinnig wird. Also er bringt sozusagen, um das jetzt da drüber zu stülpen von mir aus, er bringt selber durch diesen Mord voll die Unordnung in sein Leben, obwohl er eigentlich Ordnung machen wollte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann wird er so narrisch, dass er irgendwann tatsächlich schon Ordnung machen muss. Also er gesteht dann und kommt in Häfen. Wieder Spoiler.
Sehr gut.
Ja.
Ich habe ein paar Ideen sind mir gekommen. Zuerst musste ich an Kafka denken, tatsächlich. Wir sind ja im Kafka-Jahr. Mhm. Hallo, herzlichen Glückwunsch zum Kafka-Jahr.
Alles Gute.
Sie haben es geschafft. Alles Gute. Trinken Sie doch auch mal einen kleinen Slivovitz. Oder?
Hat er das getrunken immer?
Bestimmt, Frau Weisenrath, bestimmt. Hat er das getrunken? Immer. Er hat es immer getrunken.
Sicher auch so ein kleines Bier, würde ich mir vorstellen.
Ja, stimmt. Ein kleines Kotzel zum Beispiel.
Genau.
Nehmen Sie es doch auch ein bisschen locker mit Kafka. Jedenfalls, Kafka hat viel über Ordnung geschrieben und Unordnung. Und vor allem die Unordnung in der Ordnung. Das klassische Beispiel wäre der Prozess, nicht wahr? Wo es darum geht, dass die Bürokratie ja ein
ja, alle meinen, sie haben eine Ordnung.
Ja.
Und dann machen sie eigentlich überhaupt nichts ordentlich.
Exakt. Für die Leute, die es nicht kennen, also der Prozess, Josef K. wird vor Gericht geladen für etwas, das er nicht weiß, was er getan hat, aber es wird ihm ein Verbrechen quasi zur Last gelegt und über die Strecke des Romans versucht er, über verschiedene Instanzen dieses juristischen Apparats herauszufinden, was er überhaupt getan hat oder das auch irgendwie, was er denn unternehmen kann, wie er sich verteidigen kann. Und von außen betrachtet sieht dieser Apparat der da gezeichnet wird, dieser juristische Apparat, komplett chaotisch aus, weil er wird ja von einer Stelle zur nächsten verwiesen sozusagen, es wird Verantwortung verschoben, es wird Zeit, es wird mit auf Zeit gespielt, wie man das so neudeutsch sagt. Informationen sind unklar, es ist intransparent, was passiert. Das würden wir allgemein als Unordnung bezeichnen, wenn wir drauf gucken von außen, nicht wahr? Aber dieses System behauptet von sich selber die ganze Zeit, es wird permanent auf die innere Ordnung des Systems verwiesen. Also er spricht mit einem Richter und er sagt, ja, das hat alles seine Richtigkeit. Es ist, läuft alles nach den gegebenen Prozessen ab. Es gibt quasi diese Zahnräder in diesem System, die komplett von sich selbst behaupten, sie sind ein perfekt abgestimmtes System von Ordnung.
Und auch total wild eigentlich zum Schluss, Achtung wieder, Spoiler und so, zum Schluss ist er dann ultimativ so gleichzeitig Ordnung und Unordnung, weil er ja dann umgebracht wird und dann hat er eigentlich beides. Also es ist dann endlich zu Ende diese depperte Unordnung.
Ja.
Diese Mühlen, wo er da durchgewrungen wird und hat dann Ordnung endlich und ein Urteil, aber gleichzeitig ja noch immer über die Unordnung, weil er ja noch immer nicht weiß, wofür eigentlich.
Ja, das ist natürlich eine Art, über Ordnung und Unordnung nachzudenken. Ich muss auch bei Kafka dann, also wenn ich über Kafka und Unordnung denke, muss ich auch ein bisschen an die Strafkolonie denken, wo ja auch eine Maschine im Zentrum steht. Eine perfekte Maschine, die Recht sprechen kann. Also in der Strafkolonie geht es darum, dass eine Inspektion stattfindet, dieses Exekutionsapparates. Da gibt es eine Inselgruppe, auf dem Recht gesprochen wird, in dem eine Maschine Menschen hinrichtet. Und es ist quasi das Gesetz in diese Maschine eingeschrieben. Und diese Maschine ist auch wieder ein Apparat, der in sich geschlossen einer perfekten Ordnung entspricht und nach ihr handelt, aber gleichzeitig von außen nicht verstanden werden kann. Das leitet uns perfekt über zum Thema Chaostheorie in die Physik. Wir hören noch einen kurzen Text und dann machen wir da gleich weiter. Ich würde das gerne, weil die Rampe so schön ist, gerne gleich nutzen. Wir hören Bastian Kienitz mit zwei Texten. Dekonstruktion einer Palme und Der Replikant. Gelesen übrigens auch von Maria Fischer.
In den Wurzeln der Palme überwintern wir mit dem Kopf. Hydrophob zwischen Luftblasen und einem Paradies, das nach Abholzung schmeckt. Lass uns träumen, bis ihnen der Atem ausgeht. Hot Standby Datenanalyse, Querformat im Dunkeln. Ausgelesen wirkt deine Textur wie eine Raubkopie aus Licht, Quadraten und dem Schein, den du nach außen präsentierst. Dein kostbares Innen. Bewahre.
Wir hatten gerade bei Kafka, bei der Strafkolonie, definitiv aus der Sphäre der Literatur. Und Kafka wird ja gerne auch so ein bisschen als prophetisch gelesen, nicht wahr? Aus dem frühen 20. Jahrhundert heraus, Dinge vorwegnehmend. Und wenn wir uns diese Exekutionsmaschine in der Strafkolonie anschauen, bei der das Ergebnis feststeht in der Maschine, aber nicht von außen ersichtlich ist, welches Ergebnis da ist, dann muss ich sofort an die Chaostheorie denken, bei der es um komplexe Systeme geht, um nichtlineare Systeme in der Mathematik. Also ein lineares System ist zum Beispiel, wenn Sie mit einer gleichen Geschwindigkeit, sagen wir 1 Meter pro Sekunde, fahren, dann legen Sie in 2 Sekunden 2 Meter zurück, in 3 Sekunden 3 Meter und diese Kurve verändert sich nicht. Das ist ein lineares System. Sehr einfach zu verstehen und auch sehr leicht rauszuberechnen, wenn Sie 5 Sekunden fahren, ist sehr leicht zu sagen, wie viele Meter Sie gekommen sind. Verstehen Sie mich soweit, Frau Weisenrath?
Ja, absolut. Ich muss da auch noch an so Bots denken im Vergleich zu Algorithmen, also so oder Machine Learning. Quasi im Gegensatz zu einem Bot, da haut man einfach was rein und dann kommt genau auf der anderen Seite das raus, was man eben davor als System hinterlegt hat, quasi linear. Und Machine Learning, die machen sich da ja selber noch was aus. Ja,
Machine Learning ist halt komplexer als ein einfacher Algorithmus, nicht wahr? Weil sie, das hatten wir bei den Daten, das Thema, das ist eigentlich sehr strukturalistisch, denn Machine Learning stellt ja nur Bezüge zwischen Daten her und berechnet Nähen von Daten zueinander. Und es ist von außen eben auch, wie Sie sagen, es ist keine Funktion, die ausgeführt wird, bei der man vorher genau weiß, was hinten rauskommt, sondern man kann nicht wirklich reinschauen. Das ist eine sogenannte Black Box, nicht wahr? Also eine schwarze Box, ein Schuhkarton fast schon, Was uns natürlich dann sofort wieder an Schrödingers Katze denken lässt. Da müssen wir aber, das ist dann Quantenphysik. Worauf ich jetzt hinaus wollte, sind komplexe Systeme. Das klassische, anschauliche Beispiel ist das Wetter. Sie können einzelne Wetterphänomene erklären. Wir verstehen, wie Wolken entstehen, wir verstehen, wie Wind entsteht, wir verstehen, wie Regen entsteht. Diese einzelnen Elemente dieses Systems Wetter können wir sehr gut berechnen und sehr gut nachvollziehen. Aber dadurch, dass sich diese einzelnen Untersysteme als gesamtes System gegenseitig beeinflussen, ist die Komplexität so hoch, dass sie nicht klare Berechnungen machen können, wie wird das Wetter morgen. Das Einzige, was sie tun kann, sind versuchen zu simulieren. Hier passiert das, hier passiert das. Aber sie müssen quasi die Punkte einzeln ausrechnen. Es gibt keine Formel, in die sie das alles reinpacken können.
Und dann schaust du da drauf auf die Wolken und so und das ganze Zeug und kannst eigentlich nichts sagen quasi. Also so Blackbox. Der Himmel und was da runterkommt, ist eine Blackbox.
Ja, Blackbox.
Arg, eigentlich.
Ich habe hier den Satz stehen, Systeme sind nur einfach, also nicht komplex, solange man sie nicht im Zusammenspiel mit anderen Systemen sieht. Also das hatten wir jetzt ganz oft, dass ein einfaches System für sich genommen kann man sehr gut berechnen, aber sobald das System in sich beeinflussenden Kontakt mit einem anderen System geht, dann wird es komplex und dann kann man es nicht mehr leicht bestimmen. Und da spielen zum Beispiel bei der Klimaforschung zum Beispiel die sogenannten Kipppunkte eine Rolle. Denn es gibt Systeme, die erreichen einen bestimmten Zustand, bei dem ein Kipppunkt überschritten ist und sich dann ein System unaufhaltsam in eine Gegenrichtung auflöst sozusagen. Plötzlich kann es sein, dass sich das im Chaos auflöst, die Ordnung, um es mal poetisch zu sagen. Chaostheorie beschäftigt sich mit der Frage, welche Systeme nicht vorhersagbar sind, wo man früher in der klassischen Physik gesagt hätte, ja, alles lässt sich richtig vorhersagen, wenn man nur die richtigen, hundertprozentig perfekten Messungen hätte. Sprich zum Beispiel, wenn wir überall auf der Welt immer alle Temperaturen wüssten und alle Winde hätten und also alle Daten, die man nur abgreifen kann, hätten, dann könnte man dieses System auch vorbestimmen. Aber jetzt kommt die Unschärferelation. Seitdem wir wissen, dass auf einer Quantenebene gar keine Sicherheit bestehen kann von Wissen. Also es gibt keinen. Also die Unschärferelation sagt, dass wir entweder die Lage oder die Geschwindigkeit eines Partikels bestimmen können, aber nie beides gleichzeitig. Sprich, wir können gar nicht, sobald man auf die Quantenebene geht, können wir überhaupt gar nicht mehr klare Aussagen treffen, weil wir haben keine. Es gibt nichts, was wir messen können mit Zuversicht, mit hundertprozentiger Sicherheit. Genau. Und so kann man sagen, dass aus der Quantenphysik eigentlich ganz streng genommen alles auf eine Art chaotisch ist, weil wir keine fest bestimmbaren Grundlagen haben.
Ich finde das wirklich nobel, dass sich Leute mit sowas beschäftigen. Das ist wirklich ein Wahnsinn eigentlich. Vor allem eben so lange nachzuforschen, um dann herauszubekommen, dass wir eh nichts fix sagen können. Das ist also Wahnsinn.
Hier spricht Professor Eisenbart aus einer wichtigen Konferenz. Gerade war ein Panel. Wir sind immer noch in Dubai, im Burj Al Khalifa. Es ist sehr weit oben jetzt gerade schon. Und hier werden schon die ersten Sangria-Eimer heruntergeschüttet vom Turm. Ich nehme mich da natürlich zurück, denn ich muss ja später auch noch einen Vortrag halten zum Thema Gargantua und Pantagruel, The Next Generation. Es ist ein interessanter Vortrag, den ich zuletzt entwickelt habe mit meinem Freund Jürgen Habermas, mit dem ich mich immer noch im Urlaub im Kongress befinde. Und jetzt wollte ich Ihnen vorlesen von Dr. Will aus Würzburg, von der Uni Würzburg, was er herausgefunden hat zum Thema von der letzten Sendung. Die Pauken und auch die Trompeten war letztes Mal das Thema. Sie erinnern sich, Bach, komm O Tod, du schlafest Bruder und so weiter. Erschalle Posaune, versage Trompete. Und jetzt da haben Sie zu mir, Frau Meisendrath, haben zu mir gesagt, ich soll doch mal in die Forschung hineingehen. Ich hatte aber keine konnte das nicht, weil das auf Englisch ist. Bert Brecht hat ja ein bisschen Englisch gesprochen auch und so viel hat sogar ein Stück draus gemacht. Und jetzt, ich kann ja kein Englisch. Deswegen, mir wurde mitgeteilt, dass das Stück schlecht sei. Das kann Dr. Will auch nicht beurteilen aus Würzburg. Die Brecht-Ausgabe kommentiert das Stück zwar ausführlich und das Brecht-Handbuch Band 1 würdigt es mit einem 13-seitigen Artikel. Es ist im historischen Kontext gegen das Anwerben von Soldaten für kriegerische Auseinandersetzungen gerichtet gewesen und somit substanziell eher so, ich sag mal, Bündnissarer Wagenknecht. Elisabeth Hauptmann hat daran mitgewirkt und die war ja auch bei Drei-Groschen-Oper und so dabei. Also weiß man jetzt nicht genau, ist das jetzt gut oder schlecht, das möchte ich, dass sie noch in der Sendung exzerpieren. Dankeschön, ich werde mich jetzt sammeln, ich werde in meine Gemächer gehen, hier im Burj Al Arab, und werde mich vorbereiten, werde mich erstmal noch an der Hotelbar an, werde mich frisch machen in meiner Garderobe und hola. Und dann werde ich hinausgehen und die Menschen, die Massen mit meiner Eloquenz überzeugen. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Sendung und im Anschluss kommt jetzt dann die Strafzeit. Wenn Sie die Sendung abonnieren wollen, gehen Sie doch auf Spotify zum Beispiel, gibt auch andere, oder iTunes. Und dann gehen Sie da einfach rein. Wenn Sie die nächste Sendung hören wollen, machen Sie das doch einfach. Tschüss! Jürgen, willst du noch was? Herrlich, herrlich. Fast so eloquent wie 1200 Seiten Kulturgeschichte.
Trink jetzt dein Tinto.
Guten Appetit, tschüss.
So, flugs noch ein Text hinterhergeschoben. Bastian Kienitz mit Affen, gelesen von Maria Fischer.
Die Diebesbande, nennen wir sie Affen, sind auf dem Kriegspfad in den leeren Straßen der Stadt. Ich glaube, dies heißt wildes Leben, um von dem Naschmarkt süße Süßigkeiten, die ihnen nicht gehören, zu stibitzen. Das ist ein riesengroßer Spaß für alle und bietet Nahrungsangebot in Fülle zum Nulltarif plus sich nicht schmutzig machen. Der erste, das ist Hanamu der Wilde, Piratenfürst auf dem Schoß einer Touristin. Die lacht schrill auf, der zieht ja seine Waffe. Huch, P18, sie meinte schon Banane. Der Affe zetert über Stock und Klattenstein. Du siehst, als Gott genießt man Narrenfreiheit.
Wir hatten es vorhin schon, Sie haben ja vorhin von dem Klima... Was haben Sie gesagt? Klima...
Ja, eben, mir ist der Begriff nicht eingefallen.
Da habe ich eine kleine, einen linguistischen Exkurs. Das ist bei uns in Deutschland, habe ich gelesen in einem Artikel, die Menschen, die protestieren, um mehr Klimaschutz zu fordern, stören ja auch die öffentliche Ordnung, nicht wahr? Sie kleben sich auf die Straße und der Verkehrsfluss ist gestoppt. Das ist ja ein subversives Element und ich würde sagen, ein unordentliches Element. Im deutschen Medienlandschaft werden die meistens als Klimakleber bezeichnet, nicht wahr? Also dieses Element, das sich auf der Straße festkleben, wird hervorgerufen und quasi die Protestform. Und im Österreichischen, habe ich zumindest gelesen in diesem Artikel, ist es hauptsächlich das Wort Klimakaoten. Sie haben die Chaoten, plötzlich tauchen sie wieder auf. Und in den 70er Jahren gab es diesen Begriff ja auch schon. Für die Menschen, die auf die Straße gegangen sind in der 68er-Bewegung. Das waren Chaoten.
Ja, das finde ich auch spannend, dass da eigentlich wieder Unordentlichkeit reinbracht wird, weil kann man sich ja fragen, wer die eigentlichen Klimakaoten sind. Die jetzt darauf hinweisen, dass es alles chaotisch wird, oder die das bedingt haben, dass jetzt das Klima chaotisch wird. Man muss schon eben, wir waren vorhin schon dabei, Wörter ganz genau zu beschreiben und zu definieren. Was heißt jetzt genau, oder was beinhaltet Unordnung alles? Genau das Wort. Und dann fällt mir schon oft auf, dass Wörter so total unordentlich verwendet werden.
Das ist richtig. Ich glaube, Sie dürfen nicht unterschätzen, dass politischer Kampf oft ja auch ein semantischer Kampf ist, nicht wahr?
Ja, absolut. Es wird ja absichtlich die Unordnung reinbracht.
Ich habe hier von Dietrich Busse, der ist, glaube ich, relativ bekannt, den Aufsatz Chaoten und Gewalttäter von 1989, also schon ein paar Jährchen alt. Der hat ein bisschen dieses Wort Chaot als politischen Kampfbegriff ein bisschen untersucht. Ich lese auch hier mal einen kurzen Einblick vor. Die Verwendung des Ausdrucks Chaot, Chaoten ist ein aktuelles Beispiel, also aus der Sicht von 1989, ist ein aktuelles Beispiel von Bedeutungsschöpfung. Der Ursprung dieser Neubildung lässt sich nur ungefähr lokalisieren. Erstmal verzeichnet 1977 in einer etwas merkwürdigen, mit völlig unbekannten Wortbildung Chaote als extrem radikaler Anarchist. Ein Beleg findet sich nur im Duden-Wörterbuch von 1976. Ein Spiegelzitat von 1974, Zitat: Mai-Veranstaltung, auf der Chaoten weithin die Szene beherrschten. Ich vermute, dass der Ausdruck in der Umgangssprache subkultureller und oder studentischer Gruppen entstanden ist, wo ausgehend vom vorhandenen Ausdrücken Chaos und chaotisch das Nomen agentis chaot, vermutlich im Sinne von jemand, der Chaos erzeugt, chaotisch denkt oder handelt, gebildet wurde. Im Sprachgebrauch linksalternativer studentischer Gruppen in den 70er Jahren wurde dieser Ausdruck zur Bezeichnung solcher Angehörigen derselben Szene verwendet, welche sich im Auftreten Aktionsformen der rational-argumentativen, diskursiven Begründung entzogen. Im öffentlichen Sprachgebrauch wurde der Ausdruck nur im eingeschränkten, stets negativ verwendeten Sinn übernommen. Chaoten, Personen, die ihre politischen Ziele auf radikale Weise mit Gewaltaktionen und gezielten Störmaßnahmen durchsetzen versuchen. Da sehen Sie die Klimaaktivisten. Der Unterschied in der Verwendung zeigt, wie wichtig situative und kontextuelle Momente zur Erfassung des konstituierten Sinns sind. Lexikografische Bedeutungsbeschreibungen können solche feinen Differenzen kaum erfassen. Besonders Politiker bedienen sich dieses Ausdrucks der Ausgrenzung politischer Gegner. Man könnte nun glauben, dass Ausdruck und Bedeutung eine Erfindung im Gefolge der Studentenbewegung ab 67 sei, zumal in Wörterbüchern von dieser Zeit das Stichwort fehlt und bei Chaos chaotisch allenfalls einmal ein Chaos des Krieges erscheint. Zu meiner eigenen Überraschung tauchte ein innenpolitischer Bezug jedoch schon einmal in unserem Jahrhundert auf. Und zwar verzeichnet der Duden 1932 für Chaos den bedeutungsspezifizierenden Ausdruck Umsturz. Im 20. Jahrhundert wird es politisches Schlagwort im Kampf gegen den kulturzerstörenden Bolschewismus. Wir finden also in der Neubildung Chaoten im Sprachgebrauch von Zeitungen und Politikern eine Assoziation von Sinnmomenten, welche zwar in der Lexika der Nachkriegszeit nicht belegt ist, welche aber vermutlich gleichwohl im Bewusstsein der Sprachgemeinschaft, zumindest in der Zeit, zumindest in ihrer älteren Mitglieder, die Zeit der Re-Education überdauert hat. Also, interessant, oder? Dass sich dieser Begriff aus der NS-Zeit sozusagen weitergeschrieben hat, immer quasi als negative Konnotation für Leute, die quasi die angeblich doch so wahre, gute, schöne Ordnung stören. Frau Weisenrath.
Ja, das finde ich super spannend, super toll, dass wir da jetzt angelangt sind, weil ich wollte vorher schon über den Faschismus reden.
Ja.
Und dass ja da auch wieder, vorhin wollte ich schon sagen, wer die eigentlichen Chaoten sind praktisch, weil wer sind die eigentlichen Chaoten irgendwo? Die Ordnung, die persönliche Ordnung von den Leuten durcheinander bringt, indem sie ihnen die eigene überstülpen müssen.
Das ist vielleicht auch, das ist ein guter Hinweis, klar, natürlich, die faschistische Ideologie möchte ja gerne, sieht ja Ordnung als Gleichförmigkeit, nicht wahr? Also das Volk muss quasi hat diesen Charakter, der allen gleich ist und muss sich deswegen auch in eine Form pressen lassen können, damit das Volk quasi sich entfalten kann als Volk, nicht wahr? Das ist ja das Faschistische.
Ja.
Und dagegen haben sie einen Individualismus, der bis in den Anarchismus gehen kann, der sagt, keine Macht von oben sollte die Menschen beschränken und Chaos kann eben auch eine Weltordnung sein. Das ist ja der Anarchismus, ist eine utopische Ordnung der Gesellschaft, die auf individuelle Freiheitsbeschränkungen verzichtet. Was bedeutet überhaupt Chaos, nicht wahr? Diese negative Zuschreibung kommt halt aus einem Denken, das zumindest konservativ ist, in dem Sinne, dass eine Ordnung nicht zerstört werden darf. Und eine progressive politische Strömung kommt von einer Idee, dass es Neuordnungen braucht in der Gesellschaft, nicht wahr? Ein Neuzusammensetzen, ein dynamisches Anpassen an das Zeitgeschehen und eben eine individuelle Freiheit, die auch der Ordnung, der vermeintlichen Ordnung entgegenstehen darf. Mir fällt spontan ein, dass natürlich die anarchistische Szene oder auch die Punk-Szene sich gerne den Begriff des Chaos und der Unordnung positiv aneignen. Also wenn sie zum Beispiel einen Punker sehen, nicht wahr, der dann einen so einen Chaos-Stern trägt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, nicht wahr? Also das Symbol für Chaos ist ja ein Stern mit Pfeilen in alle Richtungen, was ja eigentlich auch, finde ich, ein positives Bild von Chaos ist, dass Chaos bedeutet, dass Dinge nach außen streben, dass Dinge zutage treten, nicht wahr? Weg von der Blackbox hin zu einem sich ausweitenden System, was nicht gebändigt werden kann. Das finde ich...
Ich habe den jetzt nicht so im Kopf. Ist der dann auch eher rund und symmetrisch? Ist ja auch interessant.
Ja, es ist ein Kreis, aus dem sternförmig Pfeile nach außen zeigen. Das ist der Chaosstern. Und natürlich denke ich sofort an die Chaostage, großen Chaostage 1984 in Hannover, wo sich Punker versammelt haben, um eigentlich initial, um dagegen zu demonstrieren, dass sie in eine Kartei aufgrund ihres Aussehens eingepflegt werden sollten, eine Punkerkartei für die Polizei, nicht wahr? Ein perfektes Beispiel für Autorität und Ordnung auch.
Eine Karteikarte, sehr lustig.
Alles zu katalogisieren, nicht wahr? Jeder einzelne Punker sollte eine Liste eingetragen werden, nicht wahr? Da, aus diesem Gesetzesvorschlag hat sich dann eine große Protestaktion entwickelt, bei der es ganz schön chaotisch zuging, um es mal vorsichtig zu formulieren. Genau, und das ist auch vielleicht sogar eine Art Kipppunkt, nicht wahr? Diese kleinen Tropfen, die das Fass zum Überlaufen bringt in der Politik. Ich habe vor kurzem mich damit beschäftigt, was gerade in Bangladesch so passiert. Da sind ja auch Proteste am Start. Und diese ganzen Proteste, diese aufrührerischen, großen, ich nenne es jetzt mal soziale Unordnung, hat sich einzig und allein daran entzündet, dass die Regierung vorhatte, eine Quotenregelung einzuführen für offizielle Posten in dem Staat Bangladesch. Also es sollten zum Teil nach Ethnie, nach verschiedenen Minderheiten, aber auch eben, und woran sich das alles nur angestoßen hat, war, dass ein großer Teil dieser Posten besetzt werden sollten von Leuten, die Angehörige aus den Befreiungskriegen von Bangladesch hatten. Also um die alten Helden zu würdigen, hat man ihnen diese sehr gut bezahlten Verwaltungsposten quasi per Quotenregelung zusprechen wollen. Und das war der Stein des Anstoßes für diese Proteste gegen Vetternwirtschaft und gegen das politische System in Bangladesch. Dass der auch aber auf anderer Seite davon ausging, dass halt viele junge Leute als Perspektive sehr gerne eine dieser Posten hätten und sich dessen halt auch beraubt fühlen durch diese Quotenregelung. Und das erinnert mich an die Chaostage, weil ein kleiner Kipppunkt plötzlich dazu führt, dass ein ganzes System umgestürzt werden soll. So. Frau Weisenrath, sind Sie noch da?
Ja, ich habe gewartet auf eine Ansage von Ihnen, weil ich mich natürlich auch nach Ihrer Ordnung richte, da in Ihrer Sendung.
Dann mache ich jetzt eine Ansage. Hier kommt ein Text von Carsten Stephan. Ein sehr schöner, fast schon dadaistischer Text, der Bezug nimmt auf Literatur. Und wir waren ja gerade noch bei Literatur. Das Mosaik von Magda Meste. Tja, hören Sie da mal rein.
Carsten Stephan, das Mosaik von Magda Meste. 3 Groschen, Olipo. Und der Halo, der heischt Zähren, und die tränzt er im Gesims, und Madame, die heischt ne Meste, doch die Meste sieht man nicht. Ach, es sockt der Halo-Flöze, rund wenn dieser Bob weggibst. Magda Meste tränzt nen Hangar, darauf man keine Unze löst. An des Thorax geschupfter Watsche Laden Poco liegen um. Es jagt weder Pferch noch Cordula, doch es hieft Magda Münst um. An dem Schruhen Brachensorko lockt ein Tumber manch am Streb. Um ein Mohl girrt um die Eder, dass man Magda Mäste nippt. Und Schnad Meinolf blökt versotten, und so mancher reife Mansch, und sein Geest heischt Magda Mäste, der man nichts bewurzeln kann. Jochen Traffic watscht gehenkelt mit ner Mäste in der Brut, und am Kalb girrt Magda Mäste, die von allem nichts gezwirnt. Wo jagt Armin gleich das Funzerl, kommt es je am Spangenschuh? Wer es immer wricken könnte, Magda Mäste welkt es nicht. Und der Grüne fährt den Sollweig sieben Kirben und ein Griebs. In der Merle Magda Mäste, der man nichts franzt und die nichts welkt. Und der ministrable Wocken, dessen Nandu jeder welkt, wölkt auf und watscht geschliffen. Magda, welches watscht ein Probst?
Eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen, dass ja Unordnung super Spaß machen kann. Das ist ja gerade das Spannende.
Ja, was ist Ihre Liebste?
Naja, wenn Regeln gebrochen werden, vor allem so Kunst und so, wenn Sachen nicht so gemacht werden, wie sie vermeintlich gehören, das sind ja immer schon spannende Sachen oder oft schon spannende Sachen rauskommen, wo sich einer gedacht hat, hey, warum muss man das so machen? Ich mache es einfach so, wie ich will. Und dann ist was Cooles rausgekommen.
Das ist eine schöne Klammer, die Sie da aufmachen. Chaos und Unordnung haben wir ja untersucht in unserem Sprachgebrauch immer etwas negativ erstmal konnotiert. Aber wenn Sie sich anschauen, wie diese verschiedenen Schöpfungsmythen funktionieren und wie Ideen geboren werden, dann entstehen die ja häufig aus einem Chaos, aus einem ungeordneten Zustand heraus. Und ich glaube, das ist der wichtige Schlussstrich, den wir ziehen müssen, ist, das mal zu hinterfragen, das Chaos, also diese binäre Idee von gut und schlecht, diese Dualismus, die in diesem Wortpaar drinsteckt, vielleicht aufzubrechen und zu sagen, ja, aus dem Chaos wird die Ordnung und aus dem Chaos hat eine disruptive Kraft, aber eben auch eine schöpferische Kraft. Es ist schon erstaunlich, wie viele Schöpfungsmythen genau dieses Prinzip explizit nach vorne stellen. Und vielleicht lässt sich das auch irgendwie auf den Alltag übertragen und sagen, Chaos kann man auch als etwas Positives und Wertvolles wahrnehmen, aus dem etwas Neues entstehen kann. Denn durch Ordnung entsteht selten wirklich Neues. Ordnung muss eigentlich eher angepasst werden, damit Neues funktionieren kann.
Voll. Weil wenn man immer nur Ordnung hat, die man nie durcheinander bringt. Erstens geht das eh nicht. Und zweitens ist das fad. Und drittens ist dann immer alles so, wie es schon war.
Richtig, es kommt nichts Neues. Für Neues muss irgendwie ein bisschen Unordnung sein. Das spiegelt sich ja überall wieder. In der Schöpfungsgeschichte genauso wie beim anarchistischen Straßenkampf. Ja, ja.
Ich gehe jetzt als erstes schon hin und tue die ganzen Bücher aus meinem Regal raus.
Und sortieren Sie nach?
Größe.
Ja, oder genau, Größe, Fläche des Einbandes könnte man machen, oder?
Seitenzahl.
Seitenzahl, genau. Oder Schriftgröße, warum nicht?
Schriftgröße, voll. Ist halt natürlich mehr Arbeit, weil da muss man immer in die Bücher reinschauen und mit dem Lineal. Aber warum nicht? Vergeht auch die Zeit.
Vielen Dank, Frau Weisenrath. Ich bedanke mich. Wir verlassen jetzt die unordentliche Ordnung dieser schönen kleinen Sendung. Es hat mich, ich, einen großen Dank. Ich schicke Ihnen, weiß ich nicht, eine Blutwurst nach Wien.
Sehr gut.
Als Dankeschön.
Haben wir hier nicht.
Eben, deshalb. Dann haben Sie auch mal was Neues.
Ich schicke Ihnen Mana-Waffel oder andere Waffeln, irgendwelche Haselnuss-Waffeln.
Es gibt auch andere Hersteller, genau. Zum Beispiel Super Crisp oder Lidl oder Aldi.
Billa, Empress.
Saupreis, all das sind Marken für Waffelschnitten. Genau, ja, dann vielen Dank, Frau Weißenrath.
Ja, gerne.
Kommen Sie gut aus dem Wochenende heraus und vielleicht hören wir uns ja mal wieder bald.
Ja, bitte, rufen Sie einfach an.
Und auch Sie an den Empfangsgeräten. Unser nächstes Thema lautet Mode, danach kommt Muse und dann kommt Möbel. Wir haben die drei goldenen M's vertreten in den nächsten drei Sendungen. Wenn Sie zu diesen Themen Texte haben, schicken Sie sie doch einfach rüber an eisenbadmeisendraht@gmx.de. Wenn Sie das im Radio hören, können Sie es auch im Podcast nachhören. Einfach mal auf den gängigen Podcast-Plattformen nach Eisenbad und Meißendraht suchen, dann werden Sie ein kleines Wunder erleben. Und nachlesen können Sie die Texte auf www.eisenbadmeißendraht.de. In wenigen Tagen werden diese online stehen und dann können Sie sich da nochmal hinein lesen und hören, nicht wahr? Ja, schönen Sonntag noch. Hier kommt noch ein letzter Text als Rauswerfer von Harald Kappel, gelesen von Juli Kling. 11x11 heißt das Gedicht. Ist es Gedicht? Ist es Prosa? Finden Sie es selbst heraus. Hier kommt 11x11 von Harald Kappel. Schönen Tag noch.
Vermischt werden Wochen zwischen kalten Nerven, eine stumpfsinnige Sprachlosigkeit mästen, sich an die Worte heranmachen, sie unvermittelt auf nasses Papier klopfen, damit es so ganz einfach nicht wird. Unterwegs ein kopfloses Dasein zum bloßen Schein führen. Eine alte Schreibmaschine mit jungen Haselnüssen und Jakobsmuscheln verzieren. Wer entspricht schon der verlangten Anstrengung? In der reichen Bedürfnislosigkeit dösen. Ohne Worte den Hof kehren, verlangt zufriedene Tüchtigkeit im Kleinen. Sparen an der Denkfähigkeit erhöht die physikalische Rente. Trinken und Spielen ist gleichzeitig möglich und ein natürlicher Wunsch der Umstände. Schwüle Sommer ohne Klimaschutz begünstigen die Mattigkeit. Das Innen bleibt schleierhaft. Für die Frauen ein Witz, ist Hantieren in der Küche gleichzeitig möglich mit Überhörtwerden, Besenreißern, Überbeinen und Schlafmangel. Auf dem Land gewöhnt man sich an häusliche Funktion. Der Schminktisch steht im Vorratsraum, wird nur zum Kirchgang benutzt. Drinnen ist Nebel am Herd, Zeichen der Äußerlichkeit. Wassertropfen hängen an Wäscheleinen, Tangas werden gestohlen. Fremde Lebensformen des Ichs existieren in der Dystopie. Kleinhalten ist wertvoll. Ohne Vergleichsmöglichkeit keine Bedürfnisse. Brauchtum und Tod haben eine seltsame Ähnlichkeit. Wo sind Flipflops, Limonade und Leidenschaft? Heimweh nach Ferne. Das Licht ordnet die Nachtstunden. Das Unbegreifliche ein Ritual. Liebe existiert handschriftlich auf Rückseiten von Polaroids. Das Tagebuch, Quersumme der Tagesschau. Das können wir doch besser. Die schlimmen Momente fehlen. Die scharfe Unordnung ist nicht ansprechbar. Der handsame Körper, ein schmerzloses Zeitvergehen. Und doch erzähle ich sinnlos, am liebsten sofort abgelenkt, vom unhöflichen Zugehen. Na, hoffentlich kurz. In dieser Zeit half ich mir aus dem Herausgehen. Ich formulierte Berichte über Traurigkeit für das Radio. Prospekte aus Vergangenheit sind Backpapier für künftige Empfindungen. Je mehr man fingiert, je fester wird der Glaube. Nach den Kinderkrankheiten unterschrieb ich das Darlehen. Die Hypothek ist mein Ernstfall. Meine Kinder liegen im Schatten, schweigen und atmen, lernen in der Schule elementare Scham, summen Schlagertexte, werden frech. Die Narben der Kinder nach den Krankheiten. Aus Hilflosigkeit nahm ich Haltung an, keine Lust auf Abenteuer. Das schwere Herz, ein Klumpen Embolie, verstockt vor Grausen. Mein Doppelgänger erwähnt ein tröstliches Ende. Aber identische Sprachlosigkeit löst meine Rätsel nicht. Hier werde ich stolz, früher hätte ich geprotzt. In der Ecke steht man stumm. Das pure Auskommen, eine Beichte der Beschränktheit. Das Ich erscheint mir fremder als ein Stück Mond. In der Nacht werde ich entpersönlicht. Die guten Sitten werden mein Rosenkranz. Indem die Zustände von frühen Neurosen nicht in der Notwendigkeit leben, gibt es nun tabellarische Momente von äußerst angespannten Deutungen. Inzwischen habe ich euch 11 sinnlose Briefe eingeschrieben. Es sind private Szenen aus beweglichem Besitz. Vielleicht treffen wir uns im Bewusstsein oder in Albträumen ohne Familiengeheimnis, eingefleischt im unheimischen Zuhause. Vielleicht auch nicht, werden Wochen vermischt.